Der Stahlberg-Doppelpass nach dem letzten Bundesligaspieltag. Wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen aus dem Hilton Airport in München. Und das mit wunderbarem Publikum und natürlich mit wunderbaren Themen. Wir blicken nach Mainz, denn dort wurde das, was passiert ist, gefeiert wie ein Titelgewinn. Die Mainzer und die Fans außer Rand und Band. Mainz in Europa, die 05er machen es fein und ziehen in die Conference League ein. Wir schalten gleich zu Sportdirektor Nico Bungert live nach Mainz. Außerdem Eintracht Frankfurt. Erleichterung, Belohnung, Emotionen. Die Eintracht im Höhenflug. Für die Königsklasse, aber auch reif genug. Eine der Fragen, die wir Markus Krösche stellen, der Sportvorstand der Eintracht, gleich auch zugeschaltet. Live in unsere Sendung. Und natürlich Borussia Dortmund. Was war das, was sie da abgezogen haben die letzten Wochen? Die Wand tanzt, die Spieler tanzt. BVB gelingt der Champions League Sprint mit Herz und Kraft. Das Wunder geschafft. Dorthin schalten wir nicht, nein. Den Dortmunder Gast, den haben wir persönlich hier. Unser Stargast heute vom Champions League Club Borussia Dortmund. Sebastian Kehl, der Sportdirektor. Herzlich willkommen. Begleitet von Hajo von Adeln und Band. Sebastian, guten Morgen.
Guten Morgen.
Schön, dich zu sehen, schön, dich hier zu haben. Wie schön ist es für dich, als Vierte durch diese Drehtür zu gehen und nicht als Fünfte? Du hast ja schon vor ein paar Tagen zugesagt.
Das stimmt, es ist deutlich leichter, als Vierter hier durch die Tür zu gehen. Trotzdem hätte ich mich natürlich auch den Fragen gestellt. Gleichwohl, ist man natürlich erleichtert. Wir hatten gestern ein richtig gutes Spiel, insgesamt am Ende einen guten Abschluss der Saison. Und daher macht es das auch, das, was jetzt auf uns zukommt, natürlich ein bisschen leichter.
Erleichterung ist so das Wort, das am häufigsten fällt. Was mich gewundert hat, dass euer Trainer Niko Kovac gestern gesagt hat, feiern ist jetzt nicht groß. Wieso? Wie hat er das gemeint?
Na, ich glaube, dass der Trainer sehr erfahren ist, dass er genau weiß, welche Knöpfe er jetzt auch drücken muss. Denn am Ende in Euphorie werden wir natürlich jetzt nicht verfallen, denn wir müssen natürlich die Saison auch gesamtheitlich analysieren. Wir haben ein paar Dinge aufzuarbeiten, gerade das, was auch in der Hinserie auch los war und gleichwohl, und das ist auch erlaubt, haben sich die Menschen gestern gefreut, in Dortmund natürlich wieder Champions League in Dortmund zu haben. Ist für die Stadt wichtig, ist für den Club wichtig. Wir saßen gestern Abend auch noch im Kreise der Mannschaft zusammen, mit dem Staff noch zusammen. Natürlich haben wir ein Gläschen Bier getrunken und auch ein Gläschen Wein, haben uns auch gefreut, aber in Euphorie ist gestern keiner ausgefallen.
Es war notwendig, dass ihr die Champions League erreicht. Wir werden darüber sprechen mit dir als unserem Stargast. Wir freuen uns, dass du hier bist. Sebastian Kehl, bleib ruhig bei mir. Bleib ruhig bei mir. Wir haben natürlich viele andere Themen ebenfalls abzuarbeiten und tun das mit Wonne. Unter anderem der Blick auf den Münchner Marienplatz. Meisterfeier des FC Bayern. Stefan Kumberger, unser Sport1-Chefreporter, ist vor Ort. Stefan, was ist da heute zu erwarten in Sachen Meister, Müller, Sané und vielleicht auch Ibiza?
Ja, man hat gemerkt, dass die Stadt München ein bisschen Entzugserscheinungen hatte, weil im vergangenen Jahr hat es ja nicht mit einer Feierlichkeit geklappt. Aber man hat es nicht verlernt. Also die ganze Sache mit der Sicherheit, mit der Polizei, mit den Begrenzungen und Zugangsberechtigungen, das ging ganz schnell. Und heute, ja, man wird eine Feierlichkeit erwarten dürfen, wo Thomas Müller natürlich gefeiert wird und besonders spannend wird, ob Leroy Sané gefeiert wird oder ob er ausgepfiffen wird. Er hat ja immer noch nicht zugesagt beim FC Bayern, hat gesagt, das aktuelle Angebot möchte er nicht annehmen, das gefällt einigen Fans nicht. Das hat man auch schon beim Heimspiel gegen Gladbach gemerkt. Also das wird eine ganz spannende Szene, wie die Fans auf Leroy Sané reagieren.
Vielleicht wissen wir am Ende unserer Sendung schon mehr, denn dann schalten wir nochmal zurück zu dir an den Marienplatz. Vielen Dank, Stefan Kumberger, bleib für uns am Ball. Und unsere Sendung bestreiten wir mit folgenden Gästen, Moderatorin und Kommentatorin Christina Rann, guten Morgen. Weltschiedsrichter 2017 und 21, Bundesliga-Rekordschiri Felix Frisch.
Hallo.
Comedian, Parodist, Moderator, Fußballexperte, 1000-Sasser Matze Knob.
Morgen.
und unser Meinungsmacher. Ohne ihn geht es nicht. Sport 1-Experte Stefan Effenberg.
Guten Morgen. Morgen.
Und ohne sie geht's natürlich auch nicht. Ruth Hofmann, guten Morgen mit der Frage der Woche.
Dankeschön. Und einen guten Morgen, hallo zusammen. Der BVB hat es also tatsächlich geschafft. Nächste Saison erklingt wieder die Champions-League-Hymne für die Dortmunder. Und was Niko Kovac da mit der Mannschaft zusammen geschafft hat, das ist wirklich aller Ehren wert. Er hat das Team ja auf Platz 11 übernommen. Und am 26. Spieltag, da lag der vierte Platz noch 10 Punkte entfernt. Also da kann man schon fröhlich grinsen. Ne? Jetzt ist das Ziel erreicht, aber der Weg dorthin war beschwerlich und nicht so, wie sich das der BVB vorgestellt hat. Sebastian Kehl hat angesprochen, es muss einiges aufgearbeitet werden und wir laden Sie ein, liebe Zuschauer, mitzudiskutieren. Was muss denn jetzt passieren? Also Champions League Wunder erreicht, aber sagen Sie, jetzt braucht der Kader frischen Wind oder die Bosse müssen Kurs und Strategie prüfen oder sagen Sie, ganz wichtig ist, dass Niko Kovac bleibt und zwar auch langfristig, also am besten Vertrag verlängern und auf ihn setzen. Was ist Ihre präferierte Antwort? Wir sind sehr gespannt. Danke fürs Mitmachen.
Bei den ersten Antworten von Sebastian Kehl schwingt schon einiges an Demut mit beim BVB. Das haben wir natürlich zwischen den Zeilen wahrgenommen und schauen natürlich zuallererst auf euren Club, auf Borussia Dortmund und stellen die Frage, ist denn jetzt wirklich alles rosa-rot bei Schwarz-Gelb?
Ende gut, alles gut. Vielleicht nicht alles, aber viel, viel mehr, als man noch vor wenigen Wochen erhoffen durfte. Denn mit dem fünften Sieg in Folge schafft der BVB tatsächlich Historisches. Kovac gelingt die größte Aufholjagd der Liga-Geschichte.
Aber Disziplin, das muss man lernen. Und da achtet er auf die Kleinigkeiten und er hat uns ein bisschen geschärft. Also das macht er schon sensationell, unabhängig davon, dass er ein sehr, sehr guter Trainer ist. Aber manchmal sind so die Tugenden, die fehlen an so einer Mannschaft. Und das war bei uns der Fall.
Wir sind jetzt Vierter geworden. Ja, wir freuen uns, aber wir haben sicherlich keinen Grund zu feiern.
Von Platz 10 auf 4 in den letzten 7 Spieltagen, das gab's noch nie. Streng genommen ist das nur das Minimalziel. Aber selten wurde ein Minimalziel von den Bossen mit so viel dankbarer Erleichterung begrüßt. Da fragen wir, hat der BVB am Ende doch alles richtig gemacht? Herr Kehl?
Kannst natürlich direkt darauf antworten.
Nein, natürlich haben wir nicht alles richtig gemacht. Ich glaube, dass wir vieles richtig gemacht haben, vor allem auch mit dem Trainerwechsel. Ich glaube, auf die richtigen Tugenden wieder Wert gelegt. Ich glaube, dass durch die Erfahrung auch von Niko mit seiner Art, mit der Mannschaft umzugehen, seine Führung, glaube ich, hat da extrem geholfen. Und deswegen haben wir viele Dinge gut gemacht, vor allem in den letzten Wochen. Aber wir können Dinge natürlich besser machen. Das ist ganz klar.
Die Frage, die man sich stellt, zwangsweise, nachdem du das sagst, die Tugenden, nachdem Julian Brandt immer wieder betont hat, der Fleiß ist zurück, die Arbeit ist zurück, Adeyemi sagt, dieser Mannschaft musste in den Arsch getreten werden. Stefan, warum muss man einem Team wie Borussia Dortmund, diesem Kader, dieser Mannschaft in den Arsch treten, um Erfolge zu feiern?
Also im Fußball, also im Profifußball sind das ja Grundvoraussetzungen, dieses Fußball-ABC. Ne? Fußball zu arbeiten, nicht nur zu spielen. Eine Disziplin an den Tag zu legen. Und das auch jeden Tag zu zeigen. Und das sind ja nun mal die Tugenden, worauf Niko Kovac und sein Trainerteam sehr wohl sehr viel Wert legt. Und das hat er der Mannschaft beigebracht. Und Kompliment im Endeffekt für diese Aufholjagd. Ich finde aber auch gut, was Niko gesagt hat in dem Interview eben. Es gibt nicht groß was zu feiern, weil wir haben Minimalziel erreicht. Und mit der Qualifikation der Champions League. Allerdings darf man nicht vergessen, wo sie herkommen. Und viele hätten es wahrscheinlich nicht gedacht, dass ihr euch noch direkt qualifiziert. Aber das ist natürlich ganz klar die Handschrift gewesen von Niko Kovac.
Warum muss
Und das man? Hört man übrigens auch immer in den Interviews von den Spielern nach den Spielen, dass eben Niko Kovac das eingefordert hat und die Mannschaft hat das dann auch umgesetzt.
Können wir davon ausgehen, dass das, diese Disziplin, diese Bereitschaft vorher nicht da war? Warum muss man diesem Team oder musste er diesem Team zu diesem Zeitpunkt in den Hintern treten?
Also ich glaube, dass wir im Januar, als wir den Trainerwechsel vollzogen haben, was ehrlich gesagt normalerweise auch nicht die Idee war. Ich meine, wenn Nuri Sahin war erst ein halbes Jahr Trainer und natürlich haben wir versucht, auch mit ihm und mit dem ganzen Trainerteam, das wir aufgebaut haben, ein längerfristiges Plan und eine Vision auch zu verfolgen. Aber wir mussten dann den Wechsel antreten. Und ich glaube, dann war allen Beteiligten klar, dass wir erstens unsere Spielweise ein Stück weit verändern müssen, dass wir zweitens auch die Bereitschaft, die Verantwortlichkeit in der Kabine neu regeln müssen, dass auch die Jungs begreifen müssen, dass das, was sie geleistet haben, viel zu wenig ist für die Ansprüche. Und ich glaube, an diesen Schrauben haben wir gedreht und wir haben deutlich intensiveren Fußball gespielt, wir haben deutlich klareren Fußball gespielt und wir haben auch intern, und das ist das, was die Jungs auch häufig sagen, glaube ich, auch vor allem vom Trainer vermittelt, dass sie mehr leisten müssen. Aber dass dieser Kader mehr kann, ich glaube, darüber waren wir uns wirklich vor einem Jahr auch alle einig. Und ich glaube, deswegen sie wieder in die Spur zu bringen, sie auch richtig zu führen, das ist eines der größten Themen, die, glaube ich, Nico ab dem Januar geschafft hat.
Was bringt uns das für eine Erkenntnis oder euch für eine Erkenntnis über Nuri Sahin? War dann einfach nicht der Richtige, noch nicht so weit? Wir wollen ihn jetzt nicht persönlich oder als Trainer in Frage stellen.
Nein, ich finde es auch unfair, dass man am Ende Trainer miteinander vergleicht. Und Nuri hat sehr, sehr leidenschaftlich, sehr intensiv auch gearbeitet und sich total bemüht. Aber die Dinge haben in einer gewissen Zeit nicht zusammengepasst. Ich glaube, dass jetzt mit Nico, mit seiner Erfahrung auch in der Mannschaft zu führen, auch die unterschiedlichen Charaktere in einer Mannschaft, die Kabine zu regeln, ich glaube, das ist in einer großen Mannschaft sehr, sehr wichtig, eine große Erfahrung für uns jetzt darstellt. Und die Qualität wieder herauszukitzeln, auch einen klareren Fußball zu spielen. Ich glaube, das, was die Menschen dort auch sehen wollen in Dortmund, das hat Nico wieder geschafft. Und das ist eine Erkenntnis, dass wir auf diesem Weg weitermachen müssen. Dass es nur über Haltung, über Bereitschaft, über Intensität geht und harte Arbeit. Das lebt er vor. Und ehrlich gesagt war er da super konsequent. Das ist womöglich eine der großen Lehren, die wir rausgezogen haben.
Matthias, oder Matze, wie hast du das wahrgenommen?
Gerne, also ja. Zu Hause immer Matthias, aber hier...
Herr Knob, wie haben Sie das wahrgenommen?
Ja, also... also auf jeden Fall Kovac vom ganzen Trainertyp. Also Borussia Dortmund hatte ja nach Jürgen Klopp und auch Thomas Tuchel eher so ein bisschen, zumindest in der Außenwahrnehmung, eher so ein bisschen softere Typen, also auch Terzic in der Außenwahrnehmung. Dann Nuri Sahin, für mich sicherlich hat da auch ein Stück weit die Erfahrung gefehlt. Und Kovac ist eigentlich so ein Typ, den ich mir für Borussia Dortmund immer gewünscht habe. Einer, der so ein bisschen, der natürlich auch selber Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und gerade wenn du verunsichert bist, brauchst du, glaube ich, nicht nur als Spieler, sondern grundsätzlich als Mensch immer eine Orientierung und vielleicht auch eine gewisse Führung. Und das, er hat viel Erfahrung, er war bei Bayern, bei Frankfurt, hat Erfolge gefeiert. So, und ich glaube, das ist genau das, was Borussia Dortmund, was die Spieler in dem Moment gebraucht haben. Ich habe immer gesagt, so ein Mourinho-Typ, den würde ich mir für Borussia Dortmund wünschen. So, und er ist kein Mourinho, aber er ist zumindest in der Außenwahrnehmung für mich ein bisschen tougher. Und man muss sagen, was er erreicht hat, ist... für euch eigentlich zu wenig, aber 7 Spiele gewonnen von 8 ist schon, kann man sagen, sensationell.
Was heißt zu wenig? Champions League erreicht?
Ja gut, absolut. Also wenn man sieht, was letzte Saison für einen Platz rausgesprungen ist, dann ist es, glaube ich, sogar ein Platz besser, soweit ich weiß. Letzter seid ihr 5., glaube ich, geworden. Also, aber natürlich hast du musst du andere Ansprüche haben. Ne? Wenn du siehst, wer vor dir ist, Eintracht Frankfurt steht jetzt davor. Vielleicht war das auch nochmal ein kleiner Ansporn für Niko Kovac. Die wollen wir noch überholen, auch wenn es nicht geklappt hat. Aber ich glaube, man kann erstmal trotzdem, auch wenn man jetzt so ein bisschen es runterspielt, eigentlich sehr zufrieden sein. Es hätte ganz anders ausgehen können.
Lars Ricken hat über Niko Kovac gestern gesagt, eine der größten Trainerleistungen jemals beim BVB. Wie ordnest du diese Aussage ein, Christina?
Ich finde sie sehr spannend. Ich bin gespannt, was Jürgen Klopp dazu sagt. Ich glaube, das ist auch eine große Trainerleistung gewesen bei ihm. Aber grundsätzlich zeigt es ja auch, wie zwingend notwendig es war, dann Impuls zu setzen. Ich bin gespannt, was auch ihr zu Hause da alle sagt, ob man mit Kovac verlängern sollte. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, vielleicht muss er sich selber auch erstmal diesem Leistungsprinzip, das er jetzt einfordert, stellen. Denn auch die Aussagen dazu fand ich spannend zu sagen, wir haben noch gar nicht nach Spielsystem dann mehr geguckt, sondern wir haben irgendwann nach den Impulsen gesucht. Ich will das jetzt nicht wieder zitieren, das könnt ihr beide untereinander mit dem A-Wort, aber ihr wisst, was ich meine. So. Und jetzt hat dann natürlich in die Club-WM ist noch dazwischen, aber wenn du dann halt schaust, welches Spielsystem wollen wir für die nächste Saison implementieren, was wollen wir machen, dann zeigt sich ja nochmal wahre Stärke bei Kovacino, ne? Der Mourinho, so. Des BVB.
Also umgestellt hat er ja schon auf Dreierkette nachher, ne? Hat Anton auch wieder dieses Vertrauen geschenkt, der dann geglänzt hat. Ich glaube, das war schon mitentscheidend. Aber alles entscheidend war einfach, der Mannschaft zu vermitteln, ihr müsst leiden, um erfolgreich zu sein. Und ihr müsst die Bereitschaft an den Tag legen. Ich meine, ihr lauft unter Kovac 4 Kilometer im Schnitt mehr. Und das ist eine Menge. Und diese Bereitschaft musst du einfach an den Tag legen, um dann auch erfolgreich zu sein. Und das haben die Spieler dann irgendwann mal kapiert. Du hast es ja gerade gesagt, aus den letzten 8 Spielen haben sie 22 Punkte geholt. Das ist außergewöhnlich gut, weil sie eben diese Tugenden an den Tag gelegt haben. Und das ist alles entscheidend im Fußball. Du kannst die höchste Qualität haben, wenn du nicht bereit bist zu laufen, zu kämpfen, Fußball-ABC, dann wirst du gegen schwächere Teams nicht gewinnen können, die alles über 100% hinaus investieren. Dann wirst du sie nicht schlagen können. Auch wenn du die höchste Qualität hast oder eine hohe Qualität, musst du das immer an den Tag legen. Das ist entscheidend im Fußball.
Über die Zukunft beim BVB, auch über Niko Kovac, Kaderplanung sprechen wir gleich noch. Wir arbeiten das Spiel auf von gestern gegen Kiel, denn es ging ganz gut los. Und Felix, da möchte ich dich mit ins Boot nehmen. Du hattest deinen letzten Pfiff gestern bei Augsburg Union, hast gesagt, du möchtest gerne ein Spiel pfeifen, bei dem keine großen Entscheidungen mehr zu fällen sind, bei dem es nicht nach oben, Abstieg, Europa geht. Wenn in einem solchen Spiel mit Borussia Dortmund Beteiligung, wo es um die Champions League, also die großen Geldtöpfe geht, nach 2 Minuten das hier passiert, was geht in dem Schiedsrichter vor? Der weiß ja, dass das eine spielentscheidende Szene ist, aber er kann nicht anders.
Ja, die Entscheidung an sich ist dann, die fällst du dann und da gibt es den Elfmeter, das hat der Ham auch richtig gemacht, aber die Anspannung, mit der du in dieses Spiel gehst, das ist das Thema. Und ich war vor 2 Wochen in Dortmund und da war dieselbe Situation. Ging es ja auch um alles. Ich habe auch da die 3 Punkte gebraucht. Und es geht da nicht um diese Situation, da bist du im Spiel. Aber im Vorfeld, ich habe gestern gemerkt, dass sie so viel zusammengebraut, mein letztes Spiel, so viel Schönes auch. Und dann bist du schon so weit oben. Mhm. Und dann auch obendrauf die Anspannung, dass es für die Mannschaften um so viel geht. Das hätte ich wahrscheinlich gestern nicht ausgehalten. Deswegen war ich froh, dass ich gestern woanders war. Aber ich habe es vor 2 Wochen gemerkt in Dortmund, nach den Ergebnissen, auch das Spiel war abends und nach den Ergebnissen tagsüber musstet ihr gewinnen, hattet die Riesenchance, dann auf 4 oder 5 zu gehen und dann merkst du auch halt Schiri, ja, da kommt was, 80.000, es geht vielleicht um die Zukunft oder nicht Zukunft, aber es geht um sehr viel für den Verein und das hätte ich gestern nicht mehr gebraucht.
Hast du die Leidenschaft bei Borussia Dortmund anders wahrgenommen in den vergangenen Wochen unter Kovac als noch unter Sahin auf dem Platz?
Ja, das muss ich auch sagen, so ein bisschen, wie das der Stefan gesagt hat, einmal die Mentalität, aber die Struktur auch, das hast du auch angesprochen. Ich habe euch gepfiffen in der Anfangsphase gegen Bochum, wenn du dich erinnerst, stand 0-2 und dann läuft Boadou allein aufs Tor, 0-3 wäre das gewesen, ihr werdet nicht zurückgekommen. Und da habe ich das Gefühl, da ist keine richtige Struktur in der Mannschaft. Ja, so eine Situation, so jemanden nach 30 Minuten dann völlig blank bei 0-2 aufs Tor zu laufen zu lassen, das kann sich Dortmund zu Hause nicht erlauben. Und das hatte ich vor 2 Wochen nicht. Ja, da wart ihr total souverän gegen Wolfsburg. Die hatten nicht den Hauch einer Chance in dem Spiel. Und diese Struktur, die habe ich dann wirklich in der Entwicklung der Mannschaft über die Saison habe ich die erkannt. Ja.
Borussia Dortmund ist dann 1-0 in Führung gegangen durch diesen Elfmeter von Serhou Guirassy. Christina, Stellenwert von Guirassy, der Wert für Borussia Dortmund dieses Spielers?
Einfach unbezahlbar. Er ist wirklich gerade in seiner Top-Verfassung. Ich habe mich hier mal umgeguckt. Hinter mir sitzen FC-Fans, Köln. Die können heute natürlich noch mal feiern, den Aufstieg, nicht die Meisterschaft. Aber die erinnern sich an den anderen Guirassy. Damals wurde er sehr stark kritisiert als Chancentod. Besonders die eine, die er aus 2 Metern dann nicht gemacht hat. Und hier sieht man einfach ein Selbstvertrauen. Hier sieht man einen selbstbewussten, gereiften Spieler. Und dann sehe ich da hinten Stuttgart-Fans bei uns hier in der Runde sitzen. Die wussten, was sie an ihm haben. Aber man hat dann auch am Anfang der Saison dann doch Zweifel gehabt, ob Guirassy das auch in Dortmund auf den Rasen bringen wird. Und mit diesen 21 Saisontoren unfassbarer Faktor für euch und halt eben im Sturm, finde ich, strahlt eine Sicherheit aus. Das tut Dortmund richtig gut.
Ich finde, man darf aber nicht vergessen, dass natürlich, wir haben es ja, glaube ich, vor der Sendung schon verglichen mit dem Spiel damals gegen Mainz, als es um die Meisterschaft ging. So, da hat Allaire den Elfmeter verschossen, jetzt hat Guirassy getroffen. Da ging es aber auch um die Meisterschaft. Ich habe immer so das Gefühl, dass so Dortmund und Champions League, das gehört für mich einfach zusammen. Das ist so, da ist so ein Selbstverständnis. Es kann doch nicht sein, dass wir nicht in der Champions League sind. So kann doch nicht sein, dass wir Meister sind. Da seid ihr noch nicht, so will ich es mal formulieren. Die Münchner denken sich zum Glück.
Außer Bayern.
So, aber man muss auch sagen, dass es hier in dem Fall ja auch wirklich Kiel war. Und wenn du nimmst Mainz, die haben, glaube ich, in dieser Saison, wir sprechen, glaube ich, später noch drüber, haben die die zweitbeste Defensive mit Leverkusen zusammen, während Kiel mit 80 Gegentoren die schlechteste Defensive hat. Also da waren die Voraussetzungen schon ein bisschen anders. Also Mainz ist doppelt so schwer zu knacken, sage ich mal, als Kiel.
Wir haben noch eine Chance von Kiel herausgearbeitet, obwohl die rote Karte dann natürlich noch dazwischen kam, über die wir, glaube ich, nicht groß diskutieren müssen. Aber diese Chance, Sebastian, oben steht es 1-0, Borussia Dortmund. Ihr habt euch so leicht nicht getan gegen 10 Kieler und dann die schon abgestiegenen Kieler mit dieser Chance. Was ging in diesen Momenten in dir vor? Doch nochmal die Flatter gekriegt?
Naja, wenn man das jetzt über das ganze Spiel betrachtet, gab es, glaube ich, zwei Situationen, wo Kiel nochmal gefährlich wurde. Aber ja, das wäre das 1-1 gewesen. Gregor Kobel, der in den letzten Wochen extrem stabil war für uns, auch wieder zu alter Stärke gefunden hat, war hier auch wieder für uns da. Aber es war ein Moment, wo wir den Doppelpass nicht mitgehen, wo wir nicht folgen, obwohl wir ein Mann mehr sind. Und das darf dir eigentlich in so einer Situation nicht passieren, dass man die Kieler nochmal in so eine Situation lässt. Gleichwohl haben wir das Spiel sehr stark bestimmt, am Ende natürlich auch in der Höhe verdient gewonnen. Aber in der ersten Halbzeit, naja, nach dem 1-0 und der roten Karte, waren wir ein bisschen passiv, haben nicht schnell genug gespielt. Das haben wir in der zweiten Halbzeit deutlich besser gemacht und dann hat die Mannschaft auch ihre Qualität gezeigt.
In der zweiten Halbzeit ging es los mit dem 2-0 von Marcel Sabitzer. Sehen das Tor natürlich auch. Auch Julian Brandt wieder beteiligt. Stefan, über Julian Brandt haben wir viel diskutiert in dieser Saison. Deine Meinung?
Komm, Stefan. Nein, dass er eine extreme Qualität hat, das wissen wir alle. Ne? Was uns, glaube ich, immer so ein bisschen beschäftigt hat und worüber wir auch diskutiert haben, ist, wenn du ein großer Spieler sein willst, musst du es halt auf Strecke bringen, um dann auch in die Rolle eines Führungsspielers reinzuwachsen. Und da hat er halt oft zu große Schwankungen, aber für ihn, muss man auch sagen, in dieser Saison 10 Torvorlagen, das ist eine, ich glaube, 5 Tore, 10 Vorlagen, das ist eine sehr starke Quote und das sollte man bei allem, was wir diskutieren, auch nicht vergessen, aber er kann noch mehr und mit mehr meine ich wirklich, diese guten Spiele eben auf Strecke zu bringen. Das ist der entscheidende Punkt.
Wäre enorm wichtig für den BVB und wir blicken eben auch gleich auf Brandt und Co., was den Kader angeht für die Zukunft, denn einige Verträge laufen beispielsweise 2026 aus und als Verein will man ja ungern in eine Saison gehen, wenn die Spieler nur noch ein Jahr Vertrag haben. Über diese Spieler sprechen wir, über Niko Kovac und über Eintracht Frankfurt. In Freiburg gab es Freudentränen bei den Hessen. Kevin Trapp zum Beispiel. Erstmals hat die Eintracht über die Liga die Champions League erreicht. Schalten auch zu Sportvorstand Markus Krösche. Und zwar nach einer kurzen Unterbrechung hier im Stahlwerk Doppelpass. Wir sind gleich zurück. Live aus dem Hilton Airport München. Begleitet von Hajo von Haden und Band zurück beim Stahlwerk Doppelpass. Und zwar mit dem Sportclub aus Freiburg. Die Freiburger haben sehr, sehr viel Spaß gemacht in dieser Saison. Das ist auch Saison nach Christian Streich gewesen, Saison Nummer 1. Deswegen umso höher zu werten, was erreicht wurde. Es hat beinahe für die Champions League gereicht. Wäre dann nicht Borussia Dortmund gewesen, aber trotzdem kann man in Freiburg sehr, sehr stolz sein.
Sie waren so nah dran und trotzdem hat es mal wieder für Freiburg nicht gereicht für die Champions League.
Heute war es einfach nochmal ein schönes Spiel, wo viel auf dem Spiel stand und wir haben es leider nicht gewinnen können und deshalb ist es im ersten Moment enttäuschend.
Zum dritten Mal in den vergangenen 4 Jahren verspielt Freiburg am 34. Spieltag die Königsklasse. Und trotzdem, in der ersten Saison nach Christian Streich als Fünfter den Einzug in die Europa League zu schaffen, ist eine großartige Leistung.
Vor der Saison, wenn mir einer gesagt hätte, dass die Saison so einen Verlauf nimmt, dann hätte ich sofort unterschrieben, gemeinsam mit diesen tollen Fans auf Reisen gehen zu dürfen. Da freuen wir uns sehr darauf.
Die Fans können stolz auf ihren Sportclub sein. Wir fragen uns, wird Julian Schuster der Trainer sein, der Freiburgs Champions League-Fluch besiegt?
Christina, du hast direkt nach Ende dieses Beitrags genickt, vehement genickt. War das eine Zustimmung?
Das war eine Zustimmung. Jetzt wird mir gleich unterstellt, die ist Freiburg-Fan. Ich finde das klasse, welche Ruhe einfach dieses Team dort ausstrahlt. Mhm. Und du wolltest keine Trainer vergleichen. Ich glaube, eigentlich ist es das, was man in Dortmund auch probiert hat. Jemanden natürlich mit als Spieler, der lange da war.
Stallgeruch.
Danke, Stahlwerk-Doppelpass mit Stallgeruch, der das transportiert. Und in Freiburg hat es geklappt. Warum in Dortmund nicht? Warum in Freiburg vielleicht? Da ist noch ein bisschen andere Ruhe grundsätzlich. Mehr Geduld vielleicht auch. Und das ist das, was Freiburg über die Jahre hinweg schon auszeichnet. Und ich glaube, dadurch, dass man sich über Europa allgemein freut, wir haben das transparent gesehen, hat man sicherlich auch da die Ruhe in der Champions League zumindest mal zu probieren.
Stefan, wo kann man diesen fünften Platz der Freiburg denn jetzt einordnen, wenn man Kader, Stadt, Budget, Club so bewertet?
Als großen Erfolg. Ich glaube, die Euroleague ist was ganz Großes für Freiburg. Sie werden sich natürlich und logischerweise ärgern. Das hast du gestern auch in den Interviews gesehen, in den Gesichtern, nicht nur der Spieler, auch bei Schuster, dass eine gewisse Enttäuschung doch da ist. Wenn du die letzten sechs Heimspiele eben keins gewinnst zu Hause, dann ist das schon ein Schlüssel. Ne? Und wenn du gegen die Top 7 eben auch kein Spiel gewinnst, das ist der zweite Schlüssel und das wissen sie. Aber ich finde unterm Strich, sie haben tollen Fußball gespielt, sie haben mich begeistert die Saison über und ich glaube, dass es ein ganz großer Erfolg für Freiburg ist.
Du hast deine ersten fußballerischen Schritte auch da in Freiburg gemacht, wurdest da auch zum Nationalspieler. Was ist in Freiburg so ideal und so paradiesisch, dass man da in Ruhe, wie es Christina gesagt hat, arbeiten kann?
Ja, sie hat total recht. Es ist einfach ein Umfeld, in dem einfach sehr vertrauensvoll, sehr harmonisch auch ein Stück weit zusammengearbeitet wird. Trotzdem hat sich der Club in den letzten Jahren extrem entwickelt. Sie haben ein neues Stadion kreiert, sie haben in den letzten Jahren auch europäisch auch immer wieder schon Duftmarken gesetzt und der SC hat sich in allen Bereichen extrem entwickelt und auch nach Streich eine neue Ära jetzt vielleicht mit Julian Schuster zu prägen, ist auch nicht ganz einfach für einen Club, ein Vakuum zu füllen. Aber insgesamt auch unter der Führung von Jochen Seyer, den ich sehr, sehr schätze, glaube ich, immer wieder clevere Transfers, immer wieder gute Ideen, auch in der Kaderplanung und auch ein Umfeld, das einfach gemeinsam an der Idee arbeitet, auch nicht irgendwelche Hirngespinste bekommt. Und ich glaube, so wie Stefan es sagt, die werden sich am Ende auch darüber freuen, auch wenn sie sich ein Stück weit ärgern gestern. Aber nächstes Jahr international dabei zu sein, ist für den SC, glaube ich, sehr, sehr gut. Und ich hoffe, dass sie auch international die deutschen Farben da sehr gut vertreten.
Es ist so, dass man wird ja von außen dann oft in Freiburg so bezeichnet als kleiner Verein, als armer Verein, niedriges Budget. Wie ist es denn wirklich? Also ist das tatsächlich so, dass sie aus viel wenig machen oder ist Freiburg auch finanziell so gewachsen? Also ein neues Stadion kommt ja nicht von ungefähr.
Sie haben sich natürlich entwickelt und natürlich entwickeln sich damit auch Gehälter, das ist doch klar. Aber trotzdem, glaube ich, hat der SC für sich eine Linie gefunden, wo sie Stopp sagen, wo sie am Ende auch am Ende ihre Limits haben, wo sie trotzdem kreativ bleiben und aber einem gewissen Zeitpunkt auch verkaufen. Und das, glaube ich, haben sie in ihrer DNA verankert und gleichwohl haben sie jedes Jahr eigentlich einen Schritt nach vorne gemacht. Und das ist, finde ich, eine Entwicklung, die sehr bemerkenswert ist. Früher ging es eigentlich nur noch um den Abstieg, heute müssen sie natürlich andere Erwartungen erfüllen, aber das machen sie unaufgeregt und das gefällt mir an diesem Club und deswegen bin ich auch, wenn ich da mal gespielt habe, heute immer noch ein Sympathisant.
Das 1-0 von
Freiburg? Sie haben halt auch nicht den Druck. Ne? Also Fakt ist doch, wenn Freiburg mal ein Spiel verloren hat, haben wir hier diskutiert, in der Runde wenig. Verliert Dortmund, oh, geht's hoch und runter. Verliert Bayern, oh, eine Stunde Sendezeit im Doppelpass, weil Bayern verloren hat. Und das ist der Unterschied, eben dieses Umfeld, was mit Sicherheit auch ein Fund ist für Freiburg, um eben diesen Weg auch zu gehen.
Aber es gibt eine Sache, und da muss ich sagen, machen sie wirklich super, also haben wir alles schon gesagt, mit dem Umfeld und so, aber sie haben sich, ich würde es mal vergleichen mit Pokern, sie haben sich, was die Trainer angeht, auch bei den Spielern ein sehr gutes Image verschafft. Also du hast erst Volker Finke gehabt, der war da gefühlte 20 Jahre, Christian Streich, keine Ahnung, 10, 12, 15 Jahre, jetzt kommt Schuster, da würde ich als Spieler denken, also ich mache mal lieber, was er sagt, weil der bleibt die nächsten 20 Jahre da und wird nicht, ja, aber ist ja so, wenn du, nimmst du Schalke, ja, da hast du das Gefühl, alle drei Monate ist dann neuer, das ist ja, gucken wir mal, ob der dann mich überlebt, so. Also ich glaube, das ist auch für die Spieler, also ich würde sagen, Mensch, dem folge ich lieber, was er sagt und das ist aber diese Ruhe, von der du ja auch gesprochen hast und das zeichnet Freiburg aus und ich glaube, dieser Verein weiß auch einfach, wofür er steht und bedient das einfach konsequent und das ist einfach, deswegen ist der Erfolg gerechtfertigt.
Das ist kein schlechter Ansatz. Ne? Das 1-0 der Freiburger, denn die sind gestern in Führung gegangen gegen Eintracht Frankfurt nach 27 Minuten, ist so passiert. Stefan, wie schwierig ist das zu verteidigen?
Es gibt ja Tore, die kannst du nicht verteidigen. Also wenn dieser Einwurf kommt, du weißt natürlich als Gegenspieler, dass das kommt. aber das macht er einfach gut und legt ihn auch weg vom Tor ab, sodass Doan dann natürlich perfekt den abschließen kann. Dass er die Technik dafür hat, das wissen wir alle. Aber da kommst du dann als Gegenspieler auch nicht mehr hin, wenn er eben in den Rückraum ein bisschen geköpft wird. Haben sie gut gemacht. Dann weniger gut danach.
Langer Einwurf, Lienhardt, Ginter mit dem Kopf auf Doan. Interessanter Spieler. Hat er eine Klausel?
Keine Ahnung.
Doch, du weißt das.
Ja. Er weiß es auch. Wie interessant ist dieser Spieler für Borussia Dortmund? Also man konnte schon in einem Satz Borussia Dortmund und Ritsu Doan lesen.
Das konnte man in den letzten Wochen, aber womöglich auch über ganz viele Spieler, wenn ich ehrlich bin.
Das stimmt, deswegen fragen wir jetzt dich.
Es gibt eine Menge Gerüchte um diesen Club. Das ist auch gut, weil wir am Ende natürlich auch immer noch attraktiv sind und natürlich auch national schauen. Also wir haben in den letzten Jahren, glaube ich, auch mit Gerassi, mit Waldemar Anton, aber auch mit Maxi Bayer drei Spieler aus Deutschland geholt. Gleichwohl müssen wir auch international präsent sein. Also lasst euch einfach mal überraschen. Aber ich glaube, dass Ritsu Doan natürlich für den SC Freiburg ein sehr, sehr wichtiger Spieler war. Ob er nächstes Jahr noch das spielt, weiß ich nicht.
Wird der Champions League spielen, schätzt du?
Gibt ja noch mehrere Clubs, die anscheinend interessiert sind. Auf die Frage, glaube ich, zielst du ab. Aber deswegen.
Wir fragen Markus Krösche später auch. Ich bin gespannt, was er antwortet.
Ich kann dazu im Moment noch nicht sagen, nein.
Aber noch nicht ist ja, schon mal was, mit dem wir arbeiten können.
Gestern in der Champions League sind und natürlich unsere Kaderplanungsthemen natürlich in den nächsten Wochen vorantreiben. Aber wir beschäftigen uns mit sehr, sehr vielen Profilen, müssen wir auch. Und daher gibt es im Moment noch gar keine Entscheidung.
Das ist natürlich ein Vorsprung, den vielleicht andere Clubs haben oder hatten. Aber jetzt seid ihr gleich auf. Nach Freiburg schalten wir nicht. Den Grund kennt Ruth.
Ja, natürlich haben wir Julian Schuster angefragt. Ihr habt ihn gerade schon gelobt, also in seiner ersten Profitrainersaison da die Europa League zu erreichen, in die großen Fußstapfen von Christian Streich zu treten und das dann so mit Bravour zu machen. Natürlich hätten wir ihn gerne hier heute persönlich gehabt. Er kann nicht da sein, er hat aber einen triftigen Grund und dementsprechend hat er uns eine Grußbotschaft geschickt.
Servus zusammen in die Runde. Hallo, liebe Doppelpass-Zuschauer. Ich wäre sehr gerne heute persönlich vor Ort gewesen, es lässt aber zeitlich leider nicht zu. Während der Ausstrahlung werde ich in der Kirche sitzen und die Konfirmation meines Sohnes feiern. Ich bitte darum Verzeihung. Ich finde es schön, dass in diesem Rahmen heute unsere Leistung auch honoriert wird. Es ist wirklich keine Selbstverständlichkeit, dass wir in diesem besonderen Jahr eben es auch wieder geschafft haben, international zu spielen. Das bedeutet uns sehr viel. Das ist auch nicht immer nur in unserer Hand, sondern wir sind auch davon abhängig, dass andere etwas federn lassen. Und wenn sie dies tun, dann sind wir bereit und dann stehen wir da. Das haben wir dies Jahr gezeigt über eine lange, intensive Saison mit Höhen und Tiefen. Besonders in diesen Tiefen haben wir es geschafft, eng zueinander zu finden, sehr selbstkritisch zu sein und die richtigen Lehren daraus zu ziehen. Und es macht mich sehr stolz, Trainer dieses Vereins sein zu dürfen, Trainer dieser Mannschaft sein zu dürfen und gemeinsam mit unseren wunderbaren und tollen Fans nächstes Jahr auf Reise zu gehen. Einen schönen Sonntag, liebe Grüße nach München und bis bald. Servus.
Dankeschön. Also, Julian Schuster, alles Gute natürlich dem Sohnemann zur Konfirmation und auch hier in diesem Aufsager haben wir gesehen, ruhig und besonnen 1A wie ein Reporter. Also, die Freiburger können sich über die Europa League freuen, auch wenn sie zuerst mal natürlich ein bisschen enttäuscht waren, aber jetzt überwiegt der Stolz. Und gleich sind wir bei den Frankfurtern, die sich über den Champions League-Einzug freuen dürfen. Aber zuvor noch ein kurzes Update mit dem Blick auf Gladbach und Tim Kleindienst. Der hat sich nämlich jetzt selbst auf seinem Kanal geäußert zu seiner Verletzung am Knie und das erscheint eben eine wirklich größere Problematik zu sein. Er muss sich einer Operation unterziehen und fällt damit die nächsten Monate aus, wird nicht zur Verfügung stehen, auch nicht zum dann eben Nations League Finale. Das ist für ihn ärgerlich, aber er spricht davon Comeback Stronger. Also gute Besserung an dieser Stelle und jetzt zurück zu Jochen.
Bei Julian Schuster hatte man gerade so den Eindruck, wenn der spricht jetzt in diese Kamera oder Telefon und zu uns, das ist so ein Trainer, der in der Kabine nicht laut sein muss und trotzdem folgen ihm alle Spieler. Was gefällt dir persönlich zum Beispiel an ihm?
Ich glaube genau diese Art, diese ruhige Art, auch in schwierigen Phasen eben dann nicht zu überziehen oder laut zu werden. Das habe ich auch immer geliebt, zum Beispiel an Ottmar Hitzfeld, der wirklich immer eine ruhige Art ausgestrahlt hat in der Halbzeit oder auch nach dem Spiel, auch in den Pressekonferenzen. Ich glaube, das kommt sehr gut an bei den Spielern und deswegen folgen sie ihm auch.
In Freiburg sind die Leute gestern beim Stand von 1-3 als klar war, man verliert dieses Heimspiel, man schafft es nicht in die Champions League. 2 Minuten vor Schlusspfiff, alle aufgestanden, das ganze Stadion stand, hat applaudiert, was zu dem passt, was du gesagt hast, was du gesagt hast. Felix, wie hast du das Publikum in Freiburg wahrgenommen? Du hattest ja auch Spiele, die manchmal ein bisschen heißer waren. 3 Platzverweise gab es auch mal in Freiburg mit dir. Wie ist das Publikum in Freiburg einzuordnen? Das hier ist aller Ehren wert.
Ja, das ist auch gewachsen, von dem kleineren Stadion in das größere. Ich finde auch, das muss man auch erwähnen, dieses neue Stadion in Freiburg ist auch ein Faustpfand. Ja, das ist ein Pfund für die Mannschaft und diese Stehhalle da hinterm Tor, die macht ganz schön Musik. Ja, und es ist nicht mehr so, dass die da alle mit dem Fahrrad kommen und Müsli essen, sondern die geben richtig...
War das früher so?
Die hat man immer gesagt, ich fand es nie. Also ich hatte immer schon schwere Spiele in Freiburg, in diesem engen Stadion, früher, ja. Aber jetzt ist wirklich Stimmung da und das ist auch für die Schiris, wir kriegen das auch mit. Es hat sich wirklich was entwickelt und es ist mittlerweile ein Top-Bundesliga-Verein und ich habe da immer gerne gepfiffen und ich kann auch zum Julian sagen, das war ja auch früher mein Ansprechpartner als Kapitän der Mannschaft, genauso wie der Sebastian auch lange Zeit und du sowieso, aber er immer authentisch, immer ehrlich, immer gerade raus und ich habe eigentlich auch erwartet, dass er als Trainer auch seinen Weg macht, weil er vom Typ her auch schon als Spieler früher das verkörpert hat, diese Korrektheit, das hat mir immer gut gefallen.
Der Gesamteindruck in Freiburg passt auf jeden Fall. Da ist etwas zusammengewachsen, schon unterstreicht. Julian Schuster führt diese Arbeit fort und sie bleibt erfolgreich und Freiburg ist drauf und dran, irgendwann nach 3-mal verpasster Champions League Qualifikation in 4 Jahren, irgendwann diesen Schritt zu gehen. Den ist jetzt Eintracht Frankfurt gegangen und mit den Hessen beschäftigen wir uns nach Informationen von unserem Sportwettpartner. Eintracht Frankfurt hat 2 Matchbälle vergeben und dann den letzten Matchball in Freiburg verwandelt. Ganz kurz geschwitzt, aber letztlich ist dann alles doch gut gegangen.
Am Ende kannte der Jubel keine Grenzen. Eintracht Frankfurt behält die Nerven und steht nach dem Sieg in Freiburg zum 2. Mal in der Vereinsgeschichte in der Königsklasse.
Wenn du so lange auf diesem Tabellenblatt stehst, dann willst du es am Ende auch wirklich über die Ziellinie bringen. Und ich glaube, wir haben uns das so jetzt in der Art und Weise, wie es am Ende auch gelaufen ist, alle zusammen haben sich das wirklich mehr als verdient.
3:1 nach 0:1. Die Eintracht zeigt im Saisonfinale Nehmerqualitäten. Schon gegen Mainz und St. Pauli hätte Frankfurt alles klar machen können, spielte jeweils nur unentschieden. Nun aber nutzte die Eintracht ihren 3. Matchball.
Es ist ein historischer Schritt. Ich glaube, dass wir das vielleicht heute noch nicht ganz so realisieren. Jetzt freuen wir uns einfach, dass wir da im Konzert der Großen dabei sein dürfen. Aber so mit ein bisschen Abstand, glaube ich, ist es schon dann, wie gesagt, eine außergewöhnliche Leistung.
Dino Toppmöller hat soeben seinen Vertrag verlängert. Dank der Champions League-Millionen könnten viele Stars bleiben. Und dennoch, wie reif ist die Eintracht für die Königsklasse?
Frage, die gleich auch an den Sportvorstand Markus Krösche geht. Vorher geht sie erstmal an Stefan Effenberg. Wie reif ist die Eintracht für die Königsklasse?
Ich glaube, sie sind bereit und sie sind auch reif. Und sie werden mit Sicherheit auch eine gute Rolle spielen, so wie sie ja schon in der Euroleague eine sehr, sehr gute Rolle gespielt haben. Also da haben sie schon bewiesen, was sie drauf haben. Und die Mannschaft wächst ja immer mehr zusammen. Es ist eine junge Mannschaft. Mhm. Nach dem Abgang von Marmoush im Winter haben viele gedacht, jetzt gibt es den Einbruch. Nee, ist nicht passiert. Sie sind weiterhin stabil geblieben. Und ich glaube, dass wir uns freuen können, dass sie uns in der Champions League vertreten. Und ja, sie sind reif genug, weil sie geil drauf sind, weil sie hungrig sind und weil sie bereit sind. Und dass sie die Qualität haben, das haben sie in der Bundesliga gezeigt. Beste Saison gespielt, ich glaube, seit 32 Jahren. Das spricht für sich und deswegen werden sie international auch performen, bin ich mir sicher.
Sebastian, auf welcher Höhe nehmt ihr Frankfurt als Gegner wahr? Dortmund wird immer klar zu den Top 4 Kandidaten gezählt, ist für die meisten Zuschauer, für die meisten Fußballfans ein Champions League Club. Gehört Eintracht Frankfurt da mittlerweile auch dazu oder eher mal immer wieder?
Na, ich glaube, sie haben sich das hart erarbeitet, genau dieser Kandidat, um diese Plätze zu sein. Ich glaube, auch da unter Markus Krösche, Alex Hellmann, ist ein Umfeld entstanden, das sehr ambitioniert ist. Sie investieren sehr viel Geld, sie verkaufen auf einer Höhe, die auch gewachsen ist. Und daher glaube ich, die Eintracht ist insgesamt auch mit den Fans ein sehr, sehr spannendes Umfeld. Daher nimmt man sie natürlich sehr, sehr ernst. Das machen wir grundsätzlich mit jeder Mannschaft, das muss man auch sagen. Ich glaube, es gibt viele spannende Clubs. Stuttgart hat sich gut entwickelt, auch wenn in dieser Saison es in der Liga zumindest schwieriger war. Leverkusen hat einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Ich finde, für die Liga ist insgesamt total spannend, so viele Clubs auch dabei zu haben. Gladbach war mal eine ganze Zeit lang auch deutlich näher dran an den internationalen Plätzen. Aber sicherlich ist Eintracht Frankfurt deutlich einen Schritt weiter. Und daher absolut ein Kandidat um die Champions-League-Plätze.
Matze, das, was Borussia Dortmund jahrelang ausgezeichnet hat, dass man so das Gefühl hatte, wenn es in Europa ein gutes, junges Talent gibt, dann will das zu Borussia Dortmund, weil das Talent dann weiß, dass es in Dortmund große Schritte machen kann und teuer dann irgendwo anders hinwechselt. Inwiefern hat Frankfurt den Weg kopiert oder Dortmund den Rang abgelaufen? Was glaubst du?
Ach, abgelaufen würde ich nicht sagen. Also Borussia Dortmund hat ja in den letzten Jahren schon einige sehr, sehr gute Spieler gehabt. Ein Sancho, ein Haaland sowieso.
Bellingham.
So, Bellingham und so weiter. Also von daher macht Frankfurt das sehr, sehr gut. Frankfurt ist halt mittlerweile ein Verein, der Titel gewinnen kann. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Und ich wollte noch mal sagen zu dem Spiel gegen Freiburg. Für mich ist es kein Zufall, dass Frankfurt gewinnt, weil es war ein Endspiel. Und Frankfurt weiß, wie man Endspiele gewinnt mittlerweile. In der Europa League, im DFB-Pokal. Das weiß Freiburg für mich noch nicht. Und deswegen war es eigentlich schon vielleicht überraschend, dass sie, nachdem sie es nicht geschafft haben, das Ding rechtzeitig einzutüten. Aber sie haben es in dem Moment dann geschafft, weil es eben ein Endspiel war. So, und das ist ihre Qualität mittlerweile. Also man muss mit Frankfurt auch als Titelanwärter, zumindest DFB-Pokal-Meisterschaft, glaube ich noch nicht. Da werden sie auch schon mal gehandelt. Die könnten vielleicht mit ein bisschen Glück. So, und das haben sie sich wirklich erarbeitet. Man könnte sagen, sie haben es ein bisschen kopiert, aber sie machen es sehr, sehr gut. Ich fand Götze, den Transfer fand ich überragend. Der hätte natürlich auch schief gehen können, wenn man sagt, na, der Mario Götze. Aber Mario Götze steht in Deutschland für etwas, nämlich für unseren WM-Sieg. Und ich fand den Transfer, ich fand den richtig gut, muss ich sagen. Und er funktioniert dort.
Und der fiel ja auch gegen Saisonende dann verletzt aus, was mit Sicherheit eine Schwierigkeit war. Aber du hast das Stichwort rechtzeitig gegeben. Stefan, wenn man Zeitpunkt, Spielstand und wie es abgelaufen ist, dieses 1:1 der Frankfurter, gestern 45+4 durch Ansgar Knauf, wenn man das analysiert, wie fällt deine Analyse da aus?
Ja, wir haben es ja in der Vorbesprechung gesagt, dass Lienhardt hier natürlich einen groben Fehler macht. Das wollen wir gar nicht weiter ausführen, weil der Junge in dem Moment erstmal tat mir schon leid, als diese Szene passiert ist. Nach dem Spiel tat er mir noch mehr leid. Und ich glaube, der wird auch heute noch daran knabbern und sich denken, das war schon ein Spielentscheidend, weil es war in der Nachspielzeit, du kriegst dieses 1:1 und denkst, so gehen wir jetzt erstmal in die Kabine, also Momentum erstmal weg, sondern dann natürlich auf der Seite der Frankfurter. Wir haben hier oft Spielszenen oder Fehler wirklich durchgekaut. Das mache ich hier nicht, weil der Junge mir wirklich einfach ja, leid tut.
Und, und zur Einordnung. Du hast auch heute Morgen in unserer Besprechung gesagt, der Lienhardt spielt eine sehr, sehr gute Saison. Ja, das darf man ja im Gesamtkontext dann
genau. Nicht. Jetzt darfst du nicht auf die Szene gehen und sagen, mit dem Finger auf ihn zeigen, bin ich sowieso kein Freund von und davon. Von daher gehen wir jetzt aufs nächste Thema da. Punkt. Das weiß ich.
Man kann ja aber auch auf Knauf gehen und sagen, dass er dann natürlich auch einfach dieses...
Nee, machen wir nicht.
Wollen wir nicht, okay. Aber einen Aspekt würde ich gerne noch mal mit bei Frankfurt mit reinschmeißen. Und zwar haben sie auch in den letzten Saisons auch immer gezeigt, das schließt bei dir so ein bisschen an, dass sie es schaffen, auch internationale Spieler für die so eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. Also dieses Eintracht international auch gilt auch in der Vereinskultur. Wie werden die aufgefangen? Werden sie insgesamt auch ins Team integriert? Und ich finde, das macht Frankfurt auch exemplarisch gut. Also das nochmal so zum Faktor.
Was aber wichtig ist bei diesen Vereinen, und das ist vielleicht auch etwas, worauf Dortmund in der nächsten Saison darauf achten muss, du brauchst immer eine sehr starke Achse. Also davon bin ich überzeugt. Und das haben die Frankfurter. Ja, du hast den Trapp, du hast einen Koch, du hast einen Skiri, du hast vorne Ikitike. Also das ist schon eine Achse, wo du drauf bauen kannst. Und ich glaube, das war mitentscheidend, um diese erfolgreiche Saison zu spielen.
Ja, und diese Saison?
Bei Dortmund, um das zu erklären, weil Sebastian gerade guckt, was meint der Stefan jetzt?
Könnte das bei uns ja auch sagen.
Wurde halt am Anfang der Saison viel viele Spieler eben auf Positionen geschoben, wo sie sich eben nicht wohlfühlen, wo sie eben nicht zu Hause war und wo ich dann auch gedacht habe, das kann ja jetzt nicht sein, dass Sabitzer jetzt diese Position ausfüllt oder Pascal Groß auf die rechte Verteidigerposition. Ich glaube schon, wenn du diese Spieler in deinem Team hast, sollst du sie auch spielen lassen auf der Position, wo sie zu Hause sind und wo sie ihre Potenziale einfach abschöpfen können. Das hat Niko Kovac dann übrigens auch gemacht und dann hat sich die Mannschaft gefunden.
Du kamst von Eintracht Frankfurt und hast diese Entwicklung dort angesprochen und diese Feiernacht hat sich ebenfalls entwickelt. Wie genau wird uns Ruth jetzt direkt sagen?
Ja, das kann man sich natürlich denken, dass das eine spaßige Heimfahrt war von Freiburg da für die Frankfurter. Also da ging es dann auch mal zwischenzeitlich natürlich an der Raststätte, wo man auch diverse Fans getroffen hat. Da haben sich dann die Freiburger noch, die Frankfurter Badon noch mit ein paar Souvenirs eingedeckt. Hier sehen wir es, also wird direkt die Raststätte auch noch zur Partymeile gemacht. Standesgemäß, wie sich das gehört beim Champions League Einzug. Und dann ging es, hören wir da mal rein. Die richtige Platte aufgelegt und nachts dann natürlich bei der Ankunft sah das Ganze dann so aus. Da wurden sie nämlich dann von den Fans wie folgt empfangen, also mit Pyro, mit großem Empfang. Es waren ein ganzer Haufen Fans noch da, noch wach, die natürlich durchgefeiert haben bis zur Ankunft der Mannschaft. Und demnach können wir uns wieder darauf einstellen, dass die Frankfurter Fans auch dann die Champions League wieder sehr behelligen werden mit ihren Reisen. Ne?
Danke, Ruth. Sebastian, wenn Dortmund und Frankfurt jetzt in der Champions League spielen werden, ist das das Beste, was für die Bundesliga hätte rauskommen können mit Bayern, Leverkusen, Dortmund, Frankfurt nach dieser Saison?
Das ist natürlich schwer, wenn ich jetzt das aus meiner Perspektive sage.
Ja, auch um eine 5-Jahres-Wertung.
Also, ja. Ich glaube, das ist am Ende vor allem verdient. Und die Frankfurter haben über die ganze Saison hinweg sich diesen Platz verdient. Daher ist es auch gut für die Liga am Ende. Womöglich gibt es den einen oder anderen, der jetzt noch dahinter gelandet ist, der andere Erwartungen dieser Saison hatte. Sicherlich hat Leipzig eine ganz andere Erwartungshaltung, als jetzt dort zu enden. Aber gleichwohl, ich glaube, wir sind stark gerüstet für nächstes Jahr. Ja, und die 5-Jahres-Wertung ist für uns alle wichtig. Deswegen habe ich das vorhin auch gesagt. Ich hoffe auf die Freiburger auch in dieser Situation. Mal sehen. Aber die Frankfurter können es international. Das haben sie bewiesen.
Und es werden Auswärtstickets gecheckt, glaube ich, ne? Wenn Frankfurt kommt. Wenn sie nochmal genau drauf achten.
Ja. Ist das so?
Naja, die Eintracht hat ja schon, das war schon stark, wie die Fans schon einige Stadien eingenommen haben.
Stefan, dass die Eintracht mit Dino Topmöller verlängert hat und kurz vor diesem Saisonfinale diese Meldung nach außen gegeben hat, ohne zu wissen, ob es denn nun reicht oder nicht. Was war das für ein Zeichen für dich?
Ja, ein Zeichen, wichtiges Zeichen erstmal fürs Umfeld, aber auch für die Mannschaft. Dass die Mannschaft auch weiß, wir gehen den Weg weiter mit Dino Topmöller. Das ist schon ganz entscheidend. Also so entscheidend, jetzt springe ich wieder darüber bei Dortmund, dass man, wurde ja diskutiert im Sommer, Kovac, macht das Sinn, wie auch immer. Natürlich macht das Sinn. Das sind klare Zeichen, die du senden musst nach außen, sodass das ganze Umfeld und die Mannschaft weiß, wir geben diesen angefangenen Weg auch weiter. Enorm wichtig.
Wir besprechen genau das, was wir alles angerissen haben, auch Vertragsverlängerung, Topmöller, Mentalität der Eintracht, Champions League mit Markus Krösche, dem Sportvorstand der Eintracht, nach einer kurzen Unterbrechung. Vorher können Sie, liebe Zuschauer, noch ein 50.000 Euro Knallergehalt gewinnen, präsentiert von König Solutions, Ihr Ansprechpartner für SAP-Transformationsprojekte.
Und das sieht doch hier schon noch knaller aus. Also der Geldkoffer wird spektakulär hier reingebracht. Machen Sie gerne mit, liebe Zuschauer, unter der 01379 700 700. Und dann übernehme ich hier und sage, hier ist das Geld drin. Vielen Dank. SMS mit Kennwort Knaller an 50 500 und dann sind Sie mit dabei. Also, wir drücken die Daumen.
Zurück. Stahlwerk Doppelpass, begleitet von Hajo von Adeln und Band. Und wir sind im Hilton Airport in München. Und der Applaus ist gerade abgeebbt, dann kann er wieder aufebben. Wir begrüßen live zugeschaltet den Sportvorstand von Eintracht Frankfurt und Champions League-Teilnehmer Markus Krösche.
Morgen.
Guten Morgen, Markus. Sie sind ja jetzt schon ein paar Jährchen in Frankfurt und haben sicher auch mitgekriegt, ohne Drama geht's nicht bei der Eintracht. Warum ist das so?
Vielleicht die Identität des Clubs, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, dass wir es in den letzten Jahren immer dann auch sehr, sehr spannend gemacht haben, genauso wie in diesem Jahr auch. Ich glaube, Endspiele können wir und von daher sind wir natürlich extrem froh, dass wir jetzt dieses Endspiel in Freiburg für uns so gestalten können, dass wir dann in die Champions League einziehen.
Es war eine schwierige Saison, auch wenn Sie die seit Spieltag 9 immer unter den Top 4 verlebt haben. Aber was glauben Sie, ist in dieser Saison der Eintracht am höchsten anzurechnen?
Ich glaube, die Widerstandsfähigkeit dieser Mannschaft. Wir müssen sehen, dass wir mit die jüngste Mannschaft haben. Teilweise waren wir, glaube ich, 33 Spieltage die jüngste Mannschaft im Vergleich zu unserem Gegner. Also natürlich noch nicht so viel Erfahrung. Wir haben aber ein paar Jungs dabei mit Arthur Theat, Robin Koch, Rasmus Christensen, Kevin Trapp, die Mario Götze, die jetzt diese Gruppe dann auch führen. Und ich glaube, dass gerade dann auch mit dem Abgang von Omar auch nochmal so eine Einheit zusammengewachsen ist, dass sie ihm das gegönnt haben, diesen Schritt zu Manchester City, dass jeder für ihn gefreut hat, dass er diesen Schritt gehen kann. Und natürlich wussten sie auch, dass es ein Verlust ist. Aber ich glaube, dass dieser Transfer, dieser Weggang von Omar nochmal diese Gruppe geeinigt hat und dass sie letztendlich daraus ihre Stärke gezogen hat. Und wenn man sieht, welche Widerstandsfähigkeit sie jetzt auch gerade in den letzten 3-4 Wochen entwickelt hat, wo du 3 Matchbälle hast, dann spielst du unentschieden in Mainz, dann spielst du unentschieden, wo jeder damit gerechnet gegen St. Pauli, und dann gehst du mit der Spielgeschichte jetzt in Freiburg dann in Rückstand, da muss man sagen, dann so wiederzukommen, ist schon wirklich groß und ein großer Respekt an die Jungs.
Dazu muss man noch sagen, dazu natürlich noch ein Torhüter-Thema, dass sich erst Trapp verletzt hat, dann Kauer Santos, dann wieder Trapp zurück ins Tor. Götze hat die vergangenen Wochen gefehlt. Ist alles sehr, sehr viel zusammengekommen und trotzdem hat diese junge Mannschaft diesen Erfolg geschafft. Auch mit einem jungen Trainer, dem Sie immer das Vertrauen ausgesprochen haben, Dino Toppmöller. Sie haben den Vertrag verlängert, aber erst kurz vor dem Spiel diese Meldung nach außen gegeben. Welchen Impuls haben Sie sich erhofft und wann haben Sie tatsächlich verlängert? Wann wurde unterschrieben?
Es ist jetzt schon öfter aufgekommen, dass das ein bewusster Impuls von uns war. Das war kein bewusster Impuls. Wir haben natürlich immer schon gesagt, dass wir mit Dino zusammenarbeiten wollen, weiter zusammenarbeiten wollen, dass wir den Weg weitergehen wollen und haben natürlich dann ganz normal auch die Verhandlungen dann fortgeführt und dann hatten wir uns schon vor dem St. Pauli-Spiel geeinigt und dann einfach gesagt, wir machen es dann in der Woche danach ganz in Ruhe. Von daher war das jetzt kein bewusstes Zeichen, weil wir einfach auch von ihm überzeugt sind, von der Entwicklung, die er mit seinem Trainerteam gemacht hat, von der Entwicklung auch der Mannschaft. Von daher ist das die logische Konsequenz gewesen.
Es gibt ein Bild von Ihnen und Axel Hellmann, Ihrem Vorstandssprecher, auf der Tribüne beim Stand von 0:1, kurz nach dem Tor von Ritsu Doan. Da sehen wir es für die Zuschauer. Ich hoffe, Sie sehen es auch. Jeder, der Sie kennt, weiß, nach außen wirken Sie immer ruhig. Wie sah es innen in Ihnen aus?
Ja, war schon schwierig, muss ich sagen. Also natürlich versuchst du natürlich eine gewisse Ruhe immer auch auszustrahlen, gerade auch in der Woche, weil natürlich hatten wir auch viel zu verlieren. Das ist ja so, wenn du, sagen wir mal, über so langen Zeitraum dann auf dem Champions League Platz bist und dann die dann am Ende nachher dann rausrutschen kannst, ist das natürlich schon ein enormer Druck. Trotzdem war es auch wichtig, jetzt einfach der Mannschaft, dem Trainerteam, aber auch den Leuten drumherum die Sicherheit zu geben, die Überzeugung auszustrahlen. Das war dann schon auch intensiv, obwohl man selber natürlich auch nicht wusste, wie kann diese Mannschaft damit umgehen, schafft sie nochmal einen Rückschlag und dann als dieser, von der Spielgeschichte her genau das, was nicht passieren durfte, passiert war, dann war es bei mir dann schon so, dass ich natürlich auch mal gezweifelt habe. Das ist einfach so und ich kann schon sagen, dass es schon ein enormer Druck dann auch war, weil wir auch wissen, was das bedeutet hätte, wenn wir das nachher verspielt hätten. Man hätte immer sagen können, klar, Europa League war unser Ziel, aber das ist dann einfach, dann haben wir was verloren oder hätten wir was verloren. Und von daher war das natürlich schon ein extremer Moment, das muss man schon sagen. Und deswegen bin ich umso froher und auch sehr stolz darauf, dass die Jungs dass sie das hinbekommen haben, dann dieses Ding zu drehen, ruhig zu bleiben und dann auch verdient das Spiel zu gewinnen.
Ritsu Doan hat dieses Tor für Freiburg geschossen gegen die Eintracht. Ich habe vorhin Sebastian Kehl schon gefragt, ob Dortmund nicht Interesse an Doan hätte. Der möchte ja Champions League spielen. Sie werden mit ihm in Verbindung gebracht, konnten ihn gestern nochmal anschauen. Hat die letzten 3 Spiele gegen Frankfurt immer getroffen. Haben Sie schon mit ihm gesprochen?
Ja, wir kennen uns ja. Also ist ja schon so, auch als er Bielefeld war, haben wir uns natürlich mit ihm beschäftigt, auch schon mal vor 2 Jahren. So ein super Spieler, ein super Typ. Aber mehr gibt es da momentan noch nicht zu sagen.
Sie können ja jetzt telefonieren, was Sebastian Kehl nicht kann in der nächsten Stunde. Passiert da noch was?
Aber Sebastian hat vielleicht andere Möglichkeiten. Von daher.
Was hat er gesagt?
Er sagte, Sebastian hat andere Möglichkeiten. Er spielt aufs Finanzielle an.
Also ich dachte WhatsApp.
Oder so. Okay, aus Doan. Aus dem Thema Doan ist Ihnen natürlich nichts rauszulocken, aber Sie haben gesagt, Sie hätten viel verloren, wenn es nicht gereicht hätte für die Champions League. Was wäre das denn für ein Schaden gewesen für die Eintracht?
Ja, es ist natürlich auf der einen Seite natürlich auch finanziell wäre es natürlich schon eine andere Situation gewesen, aber auch das Gefühl. Und wenn du so eine, sagen wir mal, so einen Verlust der Champions League, wo du so sicher eigentlich dabei wärst, damit in die neue Saison genommen hättest, das wäre schon schwierig geworden, muss man ehrlicherweise sagen. Gerade bei so einer jungen Mannschaft, weil wenn sie dann nachher, sagen wir mal, dieses sicher geglaubte Ziel dann verliert, dann macht das auch was mit jungen Spielern. Es wäre einfach auch extrem schade gewesen, weil natürlich, ich meine, wir haben in der Bundesliga 4 Mannschaften normalerweise, die ein anderes Budget, die andere Möglichkeiten haben, mit Bayern Leverkusen, Borussia Dortmund, auch mit RB Leipzig. Und es ist dann nicht so ganz einfach, natürlich immer wieder dann da reinzurutschen. Und jetzt haben wir dieses Jahr mal eine Situation gehabt, wo die Einnahmemannschaft jetzt nicht so performt hat. Jetzt in Borussia, muss man ja sagen, hat es sensationell jetzt gemacht, deswegen Glückwunsch nochmal an Sebastian. Letzte Woche haben sie gezeigt, welche Qualität sie haben, aber es ist nicht so einfach, dann da oben reinzurutschen. Und wenn du das dann am letzten Spieltag verlierst, das wäre dann schon extrem bitter gewesen und hätte auch schon, gerade fürs Gefühl her und was die neue Saison angeht, schon auch, glaube ich, sehr stark beeinträchtigt.
Sie haben bei der letzten Champions League Qualifikation über die Europa League, haben Sie plötzlich Mario Götze aus dem Hut gezaubert als Überraschungstransfer, der wunderbar funktioniert hat. Auf was dürfen sich die Eintracht-Fans denn diesmal freuen? Auf welche Transfergröße?
Ja, ich glaube, dass, wie gesagt, wir haben eine sehr, sehr gute Mannschaft, eine sehr entwicklungsfähige Mannschaft. Und wir haben ja in den letzten Jahren schon unheimlich viele Transfers gemacht und den Kader sehr stark gedreht. Sicherlich kann es schon sein, dass wir immer wieder auch einen Leistungsträger verlieren. Das können wir nicht verhindern. Dann müssen wir sehen und versuchen, ihn zu ersetzen. Aber wir im Großen und Ganzen wollen wir eigentlich mit dieser Mannschaft diesen Weg gehen, weil sie erst am Anfang ihrer Entwicklung ist. Und na klar, gucken wir immer mal wieder auch Fähigkeiten, die uns vielleicht noch fehlen. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, sind wir sehr zufrieden mit der Struktur und mit der Qualität auf den einzelnen Positionen im Kader. Und vor allen Dingen, wir müssen immer sehen, wenn man mit jungen Spielern arbeitet, wollen wir sie auch nicht verbauen. Und Entwicklung kann nur passieren über Spielzeit, über Lernen. Und das ist letztendlich auch unser Weg.
Dann müssen wir über Ekitike sprechen. Preisschild oder Summen werden ja immer genannt, bis zu 100 Millionen. Mamouche waren es um die 80, Kolomoani 95. Da könnte man in so eine Richtung denken. Könnte aber auch sagen, Champions League ist ja jetzt fix. Bleibt er vielleicht doch? Wie sieht es bei dem aus?
Ich meine, Hugo ist ein außergewöhnlicher Spieler, der einen großen Anteil daran hat, dass wir jetzt in der Champions League eingezogen sind. Sicherlich auch noch extrem viel Entwicklungspotenzial hat. Ist er auch erst 22 und ist dann schon von den Fähigkeiten her mit, glaube ich, einer der interessantesten Stürmer, die es im europäischen Markt halt gibt. Und sicherlich gibt es auch Clubs, die sich gerade mit dieser Position beschäftigen. Aber das muss letztendlich dann auch Hugo entscheiden. Wir sind froh, dass wir ihn haben und würden uns natürlich extrem freuen, wenn er noch länger bei uns ist. Aber wenn er sich anders entscheidet, das ist ja letztendlich auch unser Credo. Wenn sich ein Spieler halt schneller entwickelt als wir als Club, dann lassen wir ihn ziehen, wenn die Forderungen von uns dann auch von dem aufnehmenden Club erfüllt werden. Das ist ein Gesetz, an dem werden wir uns auch festhalten, so wie wir es genauso in diesem Jahr mit Omar ja auch gemacht haben, wo wir auch unseren sportlichen, vielleicht kurzfristiges Ziel gefährdet haben, aber letztendlich einfach auch ihm zugesagt haben, dass wenn so ein Club kommt, dass er gehen kann und wir einfach auch darauf angewiesen sind, den Transfer zu erwirtschaften.
Und wie hoch wäre Ihre Forderung bei Ekitike, damit Sie sagen, okay, lass ich gehen?
Wird man sehen.
Ich habe es befürchtet.
Soll das sagen? Wird man sehen, ja.
Markus Kröschel, vielen Dank für Ihre Zeit. Nochmal Gratulation zum Erreichen der Champions League. Zum ersten Mal über die Liga aus eigener Kraft. Eintracht Frankfurt spielt Champions League Fußball auch in der kommenden Saison. Vielen Dank, schöne Grüße nach Frankfurt.
Danke für alles Gute, viel Spaß noch.
Wir haben noch eine Szene aus diesem Frankfurt-Spiel, die wir noch mit Felix Brüch gerne besprechen würden. Denn es gab eine Situation, die ist es nicht. Das ist das 2-1 durch Christensen, aber auch ein schönes Tor. Das Tor 3-1 war ein Freistoß von Eintracht Frankfurt. Und plötzlich blieb ein Freiburger am Strafraum liegen. Die Freiburger haben protestiert, der Ball war im Tor. Und letztlich konnte der Schiedsrichter nichts anderes tun. Da haben wir die Szene. Ekitike wischt dem Gegner ins Gesicht. Rosenfelder bleibt liegen. Aber der Schiedsrichter konnte nichts anderes tun, als diesen Treffer zu geben. Felix, warum?
Ja, weil diese Aktion ist passiert, bevor der Freistoß ausgeführt worden ist. Das heißt, der Ball war noch nicht im Spiel. Und dann kann auch der Videoschiri nicht eingreifen. Und ja, dann ist es weitergelaufen, aber danach gab es noch so viele Aktionen auch im Strafraum. Also dieses Tor auf diese Szene zu beschränken, das geht nicht. Und wie gesagt, das war vor dem Ballspielen und damit konnte man nicht mehr eingreifen.
Treffer also regulär, aber interessant. Ich weiß nicht, ob alle Zuschauer das gewusst haben, dass in diesem Fall, wenn es natürlich rot gewesen wäre, wenn es eine Tätlichkeit gewesen wäre, hätte der VAR eingreifen dürfen, korrekt?
Ja, wie gesagt, hätte eingreifen können, aber es war jetzt keine rote Karte, ja. Also das war jetzt ja so ein Wischer.
Also das heißt, wenn das Spiel noch nicht wieder läuft, dann könnte ich mir so eine kleine Nicklichkeit erlauben. Es darf nur nicht eine Tätigkeit sein, aber so ein bisschen so ein Ziehen und Halten.
Eine Tätigkeit fischen wir auch raus. Es ist halt so, dass der Videoassistent immer erst ins Spiel eingreifen kann, also wenn der Ball im Spiel ist, und das war ja nicht der Fall, wird ja auch gemacht von den Mannschaften, ja, dieses Blocken, ja, bei Abseitsblocken und so weiter, und da müssen wir eben Lösungen auf dem Platz auch finden, ja, dass die Mannschaften entwickeln sich immer weiter und bringen immer wieder neue Ideen rein und wir müssen immer wieder hinterher, und das ist schon, macht uns schon, das sind immer schon vor Aufgaben.
Wird das besprochen? Also glaubst du, dass das geht?
Ja? Klar, machen wie bei uns, ja klar,
reden wir darüber. Nicht bei euch, aber von den Spielern, also dass sie sich überlegen, wenn der anläuft, dann
alles, was geldwürdig ist.
Ich glaube, dass die Mannschaften das schon trainieren. Die trainieren jetzt ja keine Unsportlichkeiten, aber sie trainieren schon dieses Freiblocken, ja, vor der Ausführung des Eckballs oder vor der Ausführung des Freistoßes. Und das merken wir schon auch, ja klar.
Ist das so?
Standardsituation ist ein wichtiges Thema. Ich höre wahnsinnig viele Tore passieren in die Standardsituation. Wir haben den Einwurf gesehen, der Freiburger, die Kieler haben da auch eine Variante. Wir haben uns ja gestern auch darauf vorbereitet und wir selber versuchen natürlich über solche Situationen auch den Gegner zu lesen und Erfolg daraus zu ziehen. Und das Blocken, sowas trainiert man, stellt auch bewusst jemand mal ins Abseits oder man läuft dann raus aus dem passiven Abseits. Also daher, das gibt es. Aber mit dem Foulspiel, das übt man nicht. Also, früher hat man mal Schwalben geübt vielleicht, aber das kommt heute alles nicht mehr vor.
Schwalben gehen eh nicht mehr, weil das wird ja dann korrigiert. Also das klappt nicht mehr. Schwalben bringen nichts mehr.
Okay. Also Andi Möller wie damals geht nicht mehr.
Wir haben die Chance, jetzt gleich noch in der kurzen Pause drüber zu diskutieren, welche Möglichkeiten erlaubt sind, welche nicht. Machen nämlich ein kurzes Päuschen, gucken dann auf Borussia Dortmund und auf die Kaderplanung. Wir schalten noch nach Mainz, denn die Mainzer haben natürlich Grund zu feiern gehabt. Es gab eine Bierdusche für den Trainer, für Bo Henriksen. Und für Sie, liebe Zuschauer, gibt es jetzt nochmal die Chance auf 50.000 Euro. Knallergehalt, präsentiert von König Solutions, Ihr Ansprechpartner für SAP-Transformationsprojekte. Bis gleich beim Stahlwerk Doppelpass. Zurück im Hilton Airport München, begleitet von Hajo von Harden und Bengt beim Stahlwerk Doppelpass. Und der erneute intensive Blick auf den BVB und die Frage, was passiert jetzt in Dortmund?
Borussia Dortmund und sein höchst umstrittener Kader. Eine Dreiviertelsaison spielte das Team weit unter seinen Möglichkeiten, doch im letzten Viertel punktete plötzlich keiner besser als der BVB. Wie stark oder wie schwach ist der Kader jetzt? Oder hat dieser Kader eigentlich nur den richtigen Trainer gebraucht? Und wie groß muss der lange geforderte Umbruch eigentlich sein? Bei Süle, Can und Brandt laufen nächstes Jahr die Verträge aus. Sind sie Teil der Lösung oder Teil des Problems? Für Sebastian Kehl stellt sich also folgende Frage. Verlängern oder verkaufen? Die Champions League Quali macht natürlich auch manches leichter. Kobel und Guirassy werden den BVB jetzt bestimmt nicht verlassen. Was wir wissen wollen, wen haben sie hier direkt nach dem Schlusspfiff verpflichtet? Und wie stressig wird eigentlich Ihr Transfersommer, Herr Kehl?
Welche Frage willst du zuerst beantworten?
Ich habe mit meiner Tochter telefoniert, die auf der Tribüne saß. Das war wirklich der erste Anruf. Kein Transfer, nein. Die Kohle ist noch nicht ausgegeben, nein, keine Sorge.
Jetzt habe ich sie. Okay, gut. Zweite Frage, wie stressig wird dein Transfersommer oder der Sommer insgesamt mit Club-WM?
Genau, das ist, glaube ich, jetzt in diesem Sommer nochmal eine neue Herausforderung für uns als Club, weil wir durch diese Club-WM im Grunde genommen nochmal 2 Wochen Pause geben. Danach kommen wir wieder zusammen, dann werden wir am 13. Juni in die USA reisen und hoffentlich bis Mitte Juli mit dieser Mannschaft dann auch zusammenbleiben, sodass Transferbewegungen, die normalerweise stattfinden in einem Mai und Juni, wo eigentlich Pause ist, in diesem Jahr gar nicht angegangen werden können, sondern wir werden mit diesem Kader dorthin reisen. Wir werden versuchen, mit diesem Kader dort auch erfolgreich zu sein, um sowohl wirtschaftlich als auch sportlich zu performen. Und danach geht es in einen kurzen Urlaub, bevor die Saison wieder losgeht. Also sprich, wir werden natürlich mit vielen Themen jetzt versuchen, vorwärts zu kommen. Es gibt auch Möglichkeiten durch dieses Transferfenster, das ja von der FIFA neu geschaffen wurde, zwischen dem 1. und 10. Juni auch Transfers noch für die Club-WM zu machen oder Spiele auch in diesem Zeitraum zu verkaufen. Aber ehrlich gesagt, wir haben uns in den letzten Tagen mehr mit diesem Samstagspiel beschäftigt. Wir haben uns natürlich in den letzten Wochen mit vielen Szenarien beschäftigen müssen, aber das Spiel am Samstag, auch die Auswirkung Champions League in der neuen Saison, hat für mich, für meine Planung, für unsere Planung natürlich einen sehr großen Stellenwert. Und das werden wir jetzt in aller Ruhe besprechen mit Lars, mit dem Trainer und dann am Ende auch die richtigen Ableitungen treffen.
Du hast die Personalie Trainer schon angesprochen. Mit Sicherheit, Stefan, die wichtigste Personalie. Kovac hat Vertrag bis kommenden Sommer 2026. Wie sollte man mit ihm umgehen?
Ja, er hat ja noch Vertrag. Also von daher stellt sich ja die Frage nicht.
Die Mechanismen sind ja klar. Wenn ein Trainer nur Vertrag bis Ende einer Saison hat, wird bei schlechten Spielen geredet.
Wurde ja auch vor 2-3 Monaten heiß diskutiert, auch in unserer Runde zum Teil. Ist er überhaupt der richtige Trainer? Bleibt er über den Sommer hinaus? Natürlich ist das der richtige Trainer. Ich glaube, Kontinuität ist schon sehr, sehr wichtig, auch bei einem Verein wie Borussia Dortmund. Und ich glaube, jetzt muss die Club-WM angegangen werden, logischerweise mit Niko Kovac, dann die neue Saison mit Niko Kovac. Und ich glaube, wenn sie gut in die Saison reinkommen, dann spricht, glaube ich, auch nichts dagegen, sich im Herbst zusammenzusetzen und zu sagen, wir verlängern nochmal den Vertrag. Ich glaube, das ist die Ausgangssituation gerade beim BVB.
Und grundsätzlich ist, glaube ich, ganz gut, da Ruhe reinzubekommen, zu den Eindruck, dass auch zuletzt immer wieder bei Vereinen, also euch vielleicht jetzt mal nicht explizit angesprochen, immer geschaut wird, haben wir noch was Besseres im Petto? Also gerade auf der Trainerposition gab es immer so viel ein Schachern und wir machen mal Interimstrainer und dann gucken wir mal und dann macht er das gut. Also auch selbst bei Mike Trulberg hat man ja festgestellt, der hat so eine Energieleistung gebracht. Auch da stellte sich ja dann schon die Frage, wollen wir nicht doch mit ihm verlängern, hat aber Kovac eigentlich schon zugesagt. Und das ist ja auch mal die Gefahr, vielleicht jetzt wirklich einfach mal zu sagen, komm, es bleibt dabei, wir verlängern nicht mit dir, wir bleiben aber mit dir erstmal bis Sommer fest zusammen.
Also ich bin der Meinung, man muss auf jeden Fall mit Kovac verlängern oder dabei bleiben. So, der Vertrag läuft ja noch, Stefan hat es gesagt. Aber auch für Niko Kovac muss man ja sagen, ist Borussia Dortmund ja einfach auch eine geile Adresse. Mhm. Also ich meine, es gibt Bayern München und dann kommt ja vom Image her, also von der Attraktivität, jetzt werden manche sagen, nee, aber Freiburg ist attraktiver, ist es ja Borussia Dortmund. Also ich glaube, für ihn ist es ja eine Win-Win-Situation. Also ich glaube, er wäre auch nicht gut beraten, wenn er jetzt irgendein Angebot aus England annimmt, außer es ist jetzt Liverpool oder Manchester City. Denk mal, das wird nicht passieren. Also von daher, finde ich, sollte er auch eher sagen, ich committe mich 100% mit Borussia Dortmund.
Das hat er gestern schon gemacht. Ja. Hat er gesagt, er geht davon aus.
Das ja, und in der Runde wurde ja oft diskutiert, er ist ein Feuerwehrmann, was ja totaler Schwachsinn ist. Niko Kovac ist kein Feuerwehrmann. Das ist ein Trainer, der auch auf Strecke die Leistung bringt und erfolgreich sein kann. Das hat er bewiesen in Frankfurt vor allen Dingen, aber auch bei Bayern München. Und ja, als die Diskussion dann aufkam mit Feuerwehrmann, habe ich auch an die Expertise der Leute gezweifelt.
Da bin ich ganz bei dir. Er ist relativ schnell reingekommen. Wir haben ein klein bisschen gebraucht, weil die Mannschaft natürlich auch verunsichert war. Aber ich glaube, dann hat er einfach mit seiner Idee, so wie wir es vorhin ja schon besprochen haben, der Mannschaft sein Gefühl vermittelt, den Stempel aufgedrückt. Und warum sollten wir in irgendeiner Form jetzt von was anderem ausgehen? Wir sind genau so in diese Konstellation reingegangen. Nico ist so erfahren genug, dass er das jetzt auch managt. Wir haben dann ein großes Vertrauensverhältnis. Wir werden so weiter marschieren. Wir planen die kommende Saison. Und so wie Stefan es macht, es wird dann irgendwann der Moment kommen, wo man sich dann zusammensetzt, um dann auch für die Zukunft natürlich die Dinge zu besprechen. Denn ich glaube, Kontinuität ist das richtige Stichwort. Das ist auf dieser Personalie, glaube ich, bei allen Clubs einfach eigentlich ein entscheidendes Element. Das haben wir in den letzten Jahren häufig nicht geschafft, obwohl Edin Terzic schon auch 2 Jahre da war, muss man sagen, und dann ja auch gegangen ist. Aber grundsätzlich wünscht man sich das auf dieser Position, weil es macht alle Prozesse einfacher. Im Umgang mit der Mannschaft, mit den Mitarbeitern, in der Philosophie, auch im Scouting, in der Kaderverpflichtung. Denn unterschiedliche Trainer haben unterschiedliche Ideen. Und der Wechsel von Nuri Sahin auf Niko Kovac war schon ein großer Wechsel in der Spielidee, in der Philosophie, in der Intensität. Niko hat ganz andere Ansprüche an diesen Kader. Und in der Regel verpflichtet man die Spieler ja für 5 Jahre. Wenn ein Trainer das heutzutage noch aushält, dann ist das ein langer Zeitraum, muss man mal sagen. Denn die durchschnittliche Zeit in der Liga ist womöglich 1,5 bis 2. Aber wir wollen mit Niko diesen Weg langfristig gehen. Das ist das Ziel.
Das ist eine sehr, sehr wichtige Info, vor allem nachdem du zum Beginn der Sendung vorne gesagt hat, dass ja, wir haben natürlich Dinge, die wir besprechen müssen, Fehleranalyse. Es gab eine Zeit, Anfangszeit von Niko Kovac, die Endzeit von Nuri Sahin, wo auch viel von außen zumindest beurteilt wurde, viele Köche verderben den Brei. Bei Dortmund gibt es viele Kompetenzen, die vielleicht nicht richtig verteilt sind, viele Köpfe, Watzke, der sich vielleicht noch zu sehr einmischt, Ricken, deine Position, Mislintat war ein Thema, Sammer war ein Thema. Ist dieses Thema schon aufgearbeitet oder wird dieses Thema mit vielen Entscheidungen und viel Macht aufgearbeitet werden?
Na, ich denke, es ist deutlich mehr Klarheit eingekehrt. Das war ein turbulentes Jahr für Borussia Dortmund. Wir haben viele Herausforderungen meistern können, ja, und es war am Anfang auch noch eine ungewisse Situation. In der Saison haben sich Dinge dann geklärt auf der Trainerposition. Technischer Direktor ist nicht mehr da. Lars nach seinem Jahr, glaube ich, richtig gut als Geschäftsführer auch angekommen. Aki, der am Ende des Jahres auch als Vorsitzender der Geschäftsführung dann enden wird. Also ich glaube, dass es immer noch genug Kompetenzen in diesem Club gibt, mit Matthias Sammer noch jemanden, der seine Erfahrung mit einbringt, und daher glauben wir, dass wir gut gerüstet sind für die Zukunft. Aber am Ende brauchen wir natürlich vor allem auch Stabilität auf der Trainerposition. Wir brauchen Spieler, auf die wir uns verlassen können, und das muss man sagen, haben die Jungs vor allem in den letzten Wochen eindrucksvoll bewiesen.
Ich habe noch einen Wunsch, so will ich es mal formulieren, und zwar euer Slogan ist ja echte Liebe, und den finde ich ja als Slogan, finde ich den ja überragend. Ich finde aber an mancher Stelle könnte das noch ein bisschen mehr gelebt werden. Also die Fans, wenn wir jetzt mal die Freiburger sehen, die alle aufgestanden sind, obwohl es dann nur in Anführungsstrichen für die Europa League gereicht hat, das würde ich mir manchmal so von dem, die Fans sind ja sensationell in Dortmund, die Südtribüne, aber das würde ich mir manchmal so ein bisschen mehr wünschen, dass irgendwie so die Fans auch so ein bisschen, und oben hier eure Führungsriege, auch. Also die vom Gesichtsausdruck bisschen mehr echte Liebe. Manchmal habe ich das Gefühl, es ist eher so, mir tut der Rücken weh. Also deswegen so ein bisschen, nein, aber das meine ich, wenn ihr das noch ein bisschen mehr lebt, das würde ich mir wünschen.
Werden womöglich alle zuschauen daher.
Nein, ich sitze ja unten. Nein, nein, ihr wisst, aber ich finde den Slogan ja wirklich, ich finde den wirklich richtig cool, muss ich sagen. Ja. Aber das ist so ein bisschen, ich glaube, wenn man das noch versucht, so ein bisschen mehr, auch die Fans, muss ich auch sagen, so der Dortmunder Fan meckert ja auch gerne mal, nicht? Und ich habe neulich neben einem gesessen, weil sehr lustig war, ich glaube, Champions League habt ihr gespielt, und dann rief der immer, da war Kollege Gittens, mach deinen Trick! Mach deinen Trick! Ich sage, welchen Trick? Sag, ja, der hat doch nur den einen. So, nee, und ja, da, man lacht darüber, aber so ein bisschen spürst du da immer so eine gewisse Unzufriedenheit, und man muss einfach sagen, Borussia Dortmund über die Jahre einfach ein toller Club, auch erfolgreich, und das würde ich mir so ein bisschen auch vom Ganzen ein bisschen mehr wünschen.
Neue Saison, neue Chance dann für Aki Watzke und Matthias Sammer, die oben sitzen. Sebastian sitzt ja auf der Bank, dann zusammen mal in die Kamera zu lächeln für Matze Knob. Das waren unsere Fragen erstmal rund um den BVB. Aber Ruth hat noch Fragen vom Publikum und von den Fans, die viel wichtiger sind.
Ganz genau, denn in unserer Rubrik Frag den Stargast geht es natürlich heute an Sebastian Kehl. Auch um Wünsche der Fans. Jochen, viele Köche verderben den Brei, haben wir nicht vergessen. Musst du später noch zahlen, oh, ne?
Genau.
Sehr gut.
So, an
sehr
der
gut.
Stelle aber erstmal an Sebastian Kehl. Also, in Sachen Wünsche, Jadon Sancho wird so oft immer noch genannt und die Frage, ob ihr Jadon Sancho zurückholt.
Ja, Jadon hat eine sehr große Vergangenheit in diesem Club und auch im letzten Jahr, als wir ihn nochmal zurückgeholt haben, hat er seinen Stellenwert unter Beweis gestellt. Aber ehrlich gesagt ist das aktuell nicht unser größtes Thema. Wir wollen ein paar andere Themen angehen, aber trotzdem ist Jadon natürlich ein richtig wichtiger Spieler für uns.
Und es wird auch noch nach Mats Hummels gefragt jetzt für die Club-WM. Ist das Thema tatsächlich abgeschlossen oder ist er noch ein Kandidat, um ihn mitzunehmen?
Auch da, glaube ich, sind in den letzten Tagen auch Aussagen dazu stattgefunden. Mats ist ein super wichtiger Spieler für Borussia Dortmund gewesen. Wir werden ihn auch gebührend verabschieden in unserem Umfeld. Und ehrlich gesagt ist die Club-WM jetzt natürlich in den Planungen, vor allem in den nächsten Tagen natürlich ein Thema. Wir wissen, dass wir uns theoretisch auf Mats verlassen können. Aber ehrlich gesagt haben wir auch eine sehr, sehr stabile Achse, die wir gerade gebildet haben. Mit Rami Benzibaini, mit Waldemar Anton, mit Niklas Süle, mit Emre Can. Also wir sind auf dieser Position auch im Moment sehr, sehr gut besetzt. Und daher... Ja, warten wir einfach mal auf.
Ich habe kein Nein oder Ja. Also klar festgelegt habt ihr euch nicht.
Aktuell ist es nicht geplant.
So eine klassische Antwort.
Ja, was soll ich sagen, wenn sich jetzt noch zwei Leute verletzen, wer weiß, wie sich die Dinge entwickeln. Aber grundsätzlich, glaube ich, vertrauen wir vor allem dieser Mannschaft, die in den letzten Wochen so performt hat. Ich glaube, das ist auch wichtig, um den Jungs das Vertrauen für die neue Saison auch auszusprechen, um die Hierarchie, um die Führung, über die wir gesprochen haben, auch ein Stück weit weiter zu stärken. Und das Turnier soll auch ein Stück weit natürlich die Saison abschließen, aber auch den Ausblick auf die neue Saison schon richten. Und daher, glaube ich, werden wir bewusst mit Transferentscheidungen umgehen. Mhm.
Effe hat übersetzt. Also. Willst du danach sagen? Sebastian, du hast ja schon den Sommer angesprochen, auch was ihr vorhabt, eben Club-WM etc. Hier wird tatsächlich gefragt, ob es für dich überhaupt Urlaub in diesem Jahr gibt, wenn man so viel dann auch dazwischen noch Transfers tätigen muss. Ein bisschen habe ich rausgehört, ist drin, kurz vor Saisonstart.
Ja, wir werden jetzt alle ein paar Tage, zumindest jetzt in der nächsten Woche, mal ein bisschen Luft haben. Aber natürlich, das Telefon ist ein ständiger Begleiter in diesem Job, weil wir natürlich jetzt auch etliche Dinge angehen wollen, Parallelgespräche führen, Treffen vereinbaren. Das gehört dazu. Ich muss meine Hausaufgaben machen. Und daher wird es auch ein intensiver Sommer werden, vor allem, wenn man dann auch mal 3-4 Wochen in Amerika sein wird, andere Zeitzone. Aber wir werden das gut managen. Wir haben ein gutes Team. Wir arbeiten da gemeinsam dran. Und es ist nicht so, dass wir unvorbereitet in den Sommer gehen. Daher braucht sich da keiner Sorgen machen.
Und das ist eine Frage, wie man denn jetzt die Transfers so gestalten möchte. Hier will einer wissen, warum holt man eigentlich Spieler aus der Bundesliga, die so ein Jahr gut performt haben, sich in den Vordergrund gespielt haben, die dann für viel Geld zu holen? Warum setzt man nicht auch mal mehr das Konzept irgendwie junge Spieler oder ein bisschen ja, Leute herausfiltern, die vielleicht noch nicht jetzt ein Jahr oder zwei Jahre einfach mal in der Bundesliga schon sich gezeigt haben?
Ich glaube, in der Runde haben wir schon darüber gesprochen. Ein Serhou Guirassy zu holen war, glaube ich, eine gute Verpflichtung im Sommer. Ein Waldemar Anton zu verpflichten war, glaube ich, für die Stabilität, vor allem auch nach dem Abgang von Mats Hummels, eine gute Entscheidung. Also wir müssen ja auf unterschiedlichen Segmenten versuchen, diese Mannschaft zu verstärken, in Stabilität zu investieren, auch mit einem Pascal Groß. Aber wir haben einen Maxi Bayer dazu geholt. Und in dem Jungen zum Beispiel sehe ich eine Menge Potenzial. Der war leider die letzten Wochen verletzt, aber er verkörpert eigentlich genau das, was wir auch besprochen haben. Eine sehr hohe Intensität, sehr hohe Laufbereitschaft gegen den Ball, mit dem Ball. An dem Jungen werden wir viel Freude haben. Und trotzdem wird Borussia Dortmund auch im kommenden Sommer natürlich auch wieder in Junge investieren wollen. Das ist das klare Ziel, das wir haben. Wir wollen auch wieder in das Top-Talente-Segment investieren, um Marktwerte zu generieren, um auch eine gewisse Art von Fantasie wieder zu kreieren. Die Mischung wird es bei Borussia Dortmund geben müssen.
Dankeschön an der Stelle. Also Sebastian Kehl mit den Stargast-Fragen. Jochen muss zahlen und du kannst dann auch mit dem Transfer weitermachen.
Die 3 Euro mussten sein. Viele Köche verderben den Brei. Sebastian, Champions League wurde erreicht. Kluge Menschen sagen da ja plus 50 Millionen Euro. Club-WM plus 27 Millionen Euro Antritt. Es werden ja immer Summen geschrieben. Warum ist es nicht so einfach? Ich weiß, dass es ein Thema für dich ist. Warum ist es nicht so einfach, dass der BVB jetzt nicht eben mal mit 50, 60 Millionen mehr planen kann? Einfach so.
Ja, zunächst einmal haben wir die Saison natürlich unter den Rahmenbedingungen geplant, dass wir in diesem Jahr die Champions League erreichen. Also sprich, das Erreichen des gestrigen 4. Platzes bedeutet für mich jetzt erstmal keine Mehreinnahmen. Denn das ist eigentlich die Basis, auf der wir unseren Kader immer planen, sowohl budgetär, was die Gehälter angeht, als auch was die Transferausgaben betrifft. Daher ist das erstmal gleich geblieben. Ja, die Club-WM gibt eine zusätzliche Einnahme. Ich will den Betrag jetzt nicht bestätigen, aber ja, es ist sehr lukrativ. Vor allem, wenn man in diesem Turnier noch ein paar Runden übersteht, kann es auch dazu helfen, dass man noch mal mehr investieren kann. Wir werden aber einem gewissen Punkt trotzdem auch verkaufen müssen. Das ist bei Borussia Dortmund so. Und wenn man sich mal die letzten Transferbewegungen bei uns in den letzten Jahren anschaut, wir haben im letzten Jahr 9 Spieler verloren, ausgeliehen oder auch verloren. Marco Reus, Mats Hummels, Marius Wolf, viele werden jetzt mittlerweile schon vergessen. Davor in dem Jahr waren es auch 7. Also dieser Kader ist in den letzten 2-3 Jahren schon sehr stark durchmischt worden. Und wir werden natürlich versuchen, auch in dem Sommer natürlich wieder punktuell Geld zu investieren, sinnvoll zu investieren, um den Kader noch besser zu machen. Aber gleichwohl glauben wir auch an diese Konstellation. Neuer Trainer, Stabilität im Team, es muss auch wachsen. Denn wenn man jedes Jahr neu 5, 6, 7 Spieler in ein Team involviert, neu aufbaut, Hierarchien neu bildet, dann braucht das Zeit. Und ich glaube, wir müssen uns selber ein bisschen Zeit geben und trotzdem die Schlüsse aus der Hinserie ziehen. Und da ist die Mannschaft verpflichtet gewesen. Und deswegen gibt es auslaufende Verträge, ob wir am Ende verkaufen oder am Ende auslaufen lassen, werden wir sehen. Das sind Entscheidungen, die wir noch zu treffen haben. Aber wir haben auch bei dem Beispiel Bayern München gesehen, dass es das auch funktionieren kann, dass Spieler in ein letztes Jahr gehen können, dass sie dann auch nochmal unter einer anderen Beobachtung stehen. Also auch das kann mal passieren. Daher gehen wir sehr, sehr unaufgeregt in diese Themen.
Kannst du, du hast gesagt, du wirst deinen Kader dann auch erweitern, kannst du kaufen, ohne vorher zu verkaufen?
Ich kann ein Stück weit investieren, ja. Und trotzdem muss ich die Balance finden, auch dann ab einem gewissen Punkt vielleicht zu verkaufen. Daher, ja, wir haben im letzten Jahr sehr, sehr viel Geld ausgegeben, muss man auch mal sagen. Wir haben Giresi geholt, wir haben Anton geholt.
Bayer.
Wir haben Bayer geholt, wir haben am Ende Kutto geholt, Groß geholt. Wir haben schon auch ein großes Transfervolumen im letzten Jahr gestemmt. Daher, ja, glauben wir vor allem auch daran, dass diese Spieler wachsen. Und trotzdem, wir werden investieren, ja.
Ist Gittens der, mit dem ihr Geld einnehmen werdet, am ehesten?
Also zunächst einmal bin ich froh, dass wir in unserem Kader Spieler haben, die in den letzten Wochen auch wieder Attraktivität hervorgerufen haben. Mein Gregor Kobel war auf einmal im Gespräch, ein Matcher war im Gespräch, Schlotterbeck, der jetzt leider verletzt war, aber ist auch eine stabile Komponente, der immer wieder angefragt wird. Ja, und auch für Jamie gibt es einen Markt. Girassi wurde angefragt, öffentlich angefragt. Ja, genau, das stimmt. Jamie ist ein hochspannender Spieler, der sich aus dem eigenen Jugendbereich auch entwickelt hat. Und ja, wir werden die Gespräche jetzt dann auch führen. Wenn irgendwas kommt, werden wir uns damit beschäftigen müssen. Aber wir möchten vor allem nicht schlechter werden. Das ist unser Ziel. Und daher ist Jamie grundsätzlich eine stabile Komponente in unserem Team.
Ich verstehe, wenn du jetzt keine Namen direkt hier präsentieren wirst, wen du tatsächlich verkaufen möchtest oder wer gehen wird, weil es ja nicht immer so einfach ist. Aber wenn man die Namen liest, Groß, Can, Süle, Brandt, Özcan, Reyna, alle Verträge laufen 2026 aus. Dazu kommen Allaire und Moukoko jetzt zurück, die, glaube ich, ordentlich verdienen, Gutverdiener sind, die dann auch noch ein Jahr Vertrag haben. Dann stehst du vor dieser Entscheidung, verlängern oder verkaufen. Wie gehst du da an diese Sache ran?
Wir werden im Sommer versuchen, ein paar dieser Themen so zu lösen und auch das erstmal klar mit den Spielern und mit dem Management zu besprechen. Aber klar ist, dass all die Spieler, die du jetzt gerade aufgezählt hast, natürlich keinen Platz haben bei Borussia Dortmund in der kommenden Saison, weil wir schon auch ein Stück weit schauen müssen, dass wir dann auch Gehälter sparen. Und trotzdem kann es bei dem einen oder anderen Spieler einfach sein, dass wir weiter marschieren, weil die Jungs sich wirklich auch in den letzten Wochen bewiesen haben. Ich glaube, ich habe eine Ansage gemacht im März. Wir haben das häufig wiederholt, dass wir genau hinschauen, wer seine Leistung bringt. Denn nur dann kann es bei Borussia Dortmund weitergehen. Also ich bin heute noch nicht so weit, deswegen wirst du das womöglich auch ein Stück weit nachvollziehen. Wir werden ein bisschen brauchen. Wir werden auch heute noch keine Entscheidung treffen können, weil wir die Club-WM noch haben. Aber einige der Spieler, die du aufgezählt hast, werden womöglich im nächsten Jahr nicht mehr bei Borussia Dortmund sein.
Ein Spieler ist vielleicht kommende Saison bei Borussia Dortmund, gilt als Wunschspieler von Trainer Kovac. Wie gut würde Nadim Amiri von Mainz, Stefan, zum BVB passen?
Ich glaube nicht nur zum BVB, ich glaube für viele Vereine ist er mega interessant, genauso wie Doan von Freiburg. Nicht nur Frankfurt und nicht nur Dortmund, sondern für viele andere Vereine auch. Aber mit Sicherheit ein hochspannender Spieler. Ist halt jetzt die Frage, was denkt der Spieler selber? Will ich die Reise bei Mainz fortführen, was ich immer positiv finde, eben den Weg auch weiterzugehen? Aber ich kann mir vorstellen, dass er in das System mit Sicherheit Dortmund passen würde.
Aber viel wichtiger ist für euch einfach diese Kontinuität reinzubringen. Du hast es ja gesagt, 16 Abgänge in den letzten 2 Jahren, das ist schon eine große Nummer, eine große Zahl. Ich glaube, dass auch ein Trainerteam dafür verantwortlich ist, wenn wir die ganzen Spieler da eben gesehen haben, die da aufgeführt wurden. Das Trainerteam ist auch verantwortlich, das Optimale bei den Spielern herauszukitzeln und herauszuholen. Und oft ist es so, dass die Spieler unter dem Trainer, wer auch immer es war in der Vergangenheit, ob Şahin oder Terzic, eben nicht das abgerufen haben und jetzt kommt ein neuer Trainer und kitzelt nochmal diese 5 oder 10% raus. Ich glaube, das ist das alles Entscheidende für Kovac und für den BVB in der kommenden Saison.
Ich glaube aber, dass du auch natürlich Identifikationsfiguren brauchst bei Borussia Dortmund. Also du hast mit Hummels und Reus natürlich 2 absolute Identifikationsfiguren verloren. So, und die Frage, wer sind die, mit denen ich mich als Fan identifiziere? Deswegen verstehe ich auch, dass die Leute immer noch nach Sancho rufen oder nach Fragen zumindest. Der war jetzt 2-mal schon da, hat 2-mal sehr gute Leistung gebracht und es ist jemand, den man gefühlt schon mit Borussia Dortmund einfach immer in Verbindung bringt. Du hast Kobel natürlich als Torwart hinten drin. So, jetzt nehmen wir mal Brandt. Scheiden sich ja auch mal die Geister. Einer sagt, oh, das ist ja, und dann ist er mal nicht so gut, dann ist er wieder genial. Und trotzdem ist es ein Spieler, den ich mit Borussia Dortmund beispielsweise verbinde. Ich glaube, das ist auch die Aufgabe, dass du Spieler hast, wo man sagt, der Spieler oder der, die stehen für den BVB.
Einer, den man sich gerne aufs Trikot flockt. Ganz schnell.
Ja, Schlotterbeck wurde zum Beispiel noch gar nicht gewählt. Da ist zum Beispiel genau der Spieler, der dafür steht. Auch ein Riasson mit seiner Art, Fußball zu spielen, holt die Menschen ab. Und ich glaube, die Balance im Kader müssen wir finden. Wir brauchen im vorderen Bereich immer wieder auch Unterschiedsspieler, auch Spieler, die Lust machen und die Leute ins Stadion holen. Auf der anderen Seite eine gewisse Stabilität im Kader. Und da kann so ein Svensson, den wir jetzt verpflichtet haben, zum Beispiel auch ein kreativer Transfer, ein junger Spieler, der wahnsinnig viel läuft, intensiv läuft, der das Herz am richtigen Fleck hat. Ich glaube, die Mischung werden wir brauchen. Und dann wird auch so ein Anton mit seiner Erfahrung, mit seiner Stabilität, der Niklas Süle, der hinten jetzt auch in der Dreierkette sehr gut funktioniert. Ich glaube, dass wir grundsätzlich an vielen Stellen ganz gut aufgestellt sind.
Das wünsche ich euch, dem BVB. Wir haben natürlich noch das Dopafon. Dürfen wir nicht vergessen, die Antworten von Ihnen.
Natürlich muss Nico langfristig bleiben. Er weiß...
Okay.
Natürlich muss Nico langfristig bleiben. Er weiß, wie Fußball geht und hat der Mannschaft einen neuen Siegeswillen eingeimpft. Gleichzeitig muss aber der Kader aussortiert werden und alle Mitläufer, und da weiß Nico am besten, wer gemeint ist, da müssen einige gehen.
Also ich bin der Meinung, dass man ganz klar mal einen Schnitt machen müsste, sich von Altlasten trennen sollte.
Die Saison muss aufgearbeitet werden und ich glaube schon, dass man da 3 erfahrene Spieler holen sollte, die der Mannschaft frisches Blut geben.
Nico Kovac ist der Schlüssel zum Erfolg. Er ist beim BVB wie ein Handwerker, der endlich die kaputte Heizung repariert hat. Keiner weiß wie, aber plötzlich wird es wieder warm.
Und mit diesen warmen Grüßen und mit warmem Applaus freuen wir uns auf das, was gleich bei uns passiert. Der Nico Bunger, der Sportdirektor von Mainz 05, sitzt schon bereit in seinem Büro, wird gleich live zugeschaltet und wir fragen ihn auch, wie es denn mit Amiri aussieht und ob Dortmund, ob Sebastian Kehl schon angeklopft hat nach nur einem Spot. Kurze Unterbrechung, bis gleich im Stahlwerk Doppelpass. Wir sind zurück beim Stahlwerk Doppelpass und schalten gleich direkt rüber nach Mainz, live rüber zu Sportdirektor Nico Bungert mit freundlichen Grüßen. Erstmal einen Applaus und eine Gratulation zum Erreichen der Conference League.
Hallo nach München, vielen Dank. Ja.
Nico, wenn wir den gestrigen Tag aufarbeiten, Sie schießen 6 Tore gegen Leverkusen, das Spiel endet 2-2 und am Ende jubeln alle. Wie und wann begreift man das?
Ganz am Ende war es dann so, dass wir mit der Nachricht aus dem Spiel Leipzig gegen Stuttgart dann natürlich anfangen konnten zu jubeln. Es war klar, das kann uns keiner mehr nehmen, wir werden den 6. Platz halten. Es war schon ein schönes Auf und Ab und um die Nerven ein bisschen zu schonen, hat uns dann geholfen, dass diese ganzen Videobeweis-Auszeiten dafür gesorgt haben, dass das andere Spiel deutlich vor unserem abgepfiffen worden ist und wir dann die letzten Minuten ein bisschen entspannter angehen konnten.
Was war für Sie persönlich das Aufreibendste an diesen 90 Minuten mit nochmal 6 Tore gegen Leverkusen zu schießen? Ist ja schon mal eine Kunst, auch wenn 4 nicht gezählt haben. Was war das Aufreibendste für Sie?
Ja, am härtesten war eigentlich nach einer sehr, sehr guten ersten Halbzeit dann mit Anpfiff zur zweiten Halbzeit auf einmal 2-1 hinten zu liegen. Das lag überhaupt nicht in der Luft. Die Mannschaft hat ein qualitativ überragendes Spiel gemacht. Wir haben uns Chance auf Chance herausgespielt, in der ersten Halbzeit völlig verdient 1-0 geführt und dann hatten wir wirklich eine kleine Schwächephase, die uns da in Rückstand gebracht hat. Und ja, das hatte die Mannschaft, glaube ich, aufgrund der Saison und aufgrund des Spiels nicht verdient, da am Ende mit leeren Händen, in Anführungsstrichen, mit einem 7. Platz dazustehen. Und ja, gute Reaktion gezeigt und zum Glück konnte am Ende gefeiert werden, wie wir gesehen haben.
Was bedeutet jetzt diese Qualifikation für diese Playoffs zur Conference League für Ihren Club generell, also in Europa dabei zu sein, aber auch für diesen Sommer planungstechnisch?
Ja, für den Club erstmal emotional eine ganz, ganz große Sache. Wir sind kein Verein, der das schon zigmal in seiner Historie geschafft hat, sowas zu erreichen. Für uns ist das was ganz Besonderes, was Seltenes. Wir sind erst einmal in der Gruppenphase überhaupt von einem europäischen Wettbewerb gewesen und diese Quali-Spiele sind auch schon eine besondere Sache für uns. Das ist das eine. Das zweite, die Planung, die ist im Moment noch ein bisschen auf Hold. Tatsächlich, richtig gesagt, es ist ja so, dass wir nur erstmal ein K.O.-Spiel haben. Wir werden sowieso den Kader nicht allzu sehr aufblähen. Wir hatten auch mit einer Euroleague, mit einer Champions League weiter unseren Weg da untermauert und mit einem kleinen Kader, mit einem guten Zusammenhalt werden wir das angegangen und wir werden dann schauen, dass wir vielleicht ein, zwei Spieler auf Hold haben für die Situation, wenn wir dann wirklich in die Gruppenphase einziehen sollen.
Auf Hold heißt in dem Fall also quasi Vertrag ausgehandelt, aber dann nur bei Bedarf, dass man dann zugreift. Sie haben einen Trainer verpflichtet, den vorher in Deutschland wahrscheinlich keiner so kannte. Und er ist jetzt ein Trainer, den in Deutschland jeder kennt und wahrscheinlich sogar mag. Es gibt eine Performance-Übersicht bei uns, so die Trainer-Outperformer. Denn Herr Henriksen ist unter den Top 3 in der Bundesliga. Da gibt es eine Statistik, was man aus dem Kader, aus dem Wert, aus den Statistiken, die man zur Verfügung hat, selber für eine Performance rausholt. Da ist Bo Henriksen mit 133%, also 100% wäre das, was dem Kader so zugestanden wird vor einer Saison. Er hat 33% mehr rausgeholt. Ist wirklich ein Trainer, der aus Ihrem Verein so viel gemacht hat und auch so viel bewegt hat. Was schätzen Sie an seiner Leistung und an ihm am meisten?
Dieses Feuer, was er einfach entfacht hat in dem Verein. Man darf nicht vergessen, jetzt bei der ganzen Feierei, die wir hier gestern erlebt haben und bei der Euphorie, die die Saison mit sich gebracht hat, dass er gekommen ist, als der Verein wirklich am Boden lag, als wir sportlich schon abgeschlagen waren, als nicht mehr viele dran geglaubt haben, dass da noch ein Umschwung kommt. Und da war es extrem wichtig, dass jemand wie er mit diesem bisschen positiven Wahnsinn, mit diesem Optimismus, das einfach gedreht hat. Und das hat er hervorragend geschafft. Ich glaube, das war die einzige Chance, die wir in der Situation hatten, einen wie ihn bei uns willkommen heißen zu können, der die Mannschaft nochmal aufweckt, der den ganzen Verein und die Stadt nochmal aufweckt. Das hat hervorragend gefruchtet und dass es jetzt im Sommer dann nochmal so Fahrt aufgenommen hat über die ganze Saison, dass wir das auch manifestieren konnten und wirklich Spieltag für Spieltag uns auch spielerisch weiterentwickelt haben. Das ist ein Riesenverdienst und hat wirklich das Maximum aus der Mannschaft rausgeholt.
Es gibt natürlich auch Downsides, also Nachteile im Erfolgsfall. Natürlich gibt es Begehrlichkeiten bezüglich Ihrer Spieler. Johnny Burkhardt, Ihr Kapitän, ist zum Beispiel ein Spieler, der im Winter gehalten werden konnte, was eine starke Leistung von Ihnen war. Er hat sich total bekannt zu seinem Verein, aber jetzt wird er auch mit Leverkusen, mit Nachbar Frankfurt in Verbindung gebracht. Wie sieht es da aus? Wovon gehen Sie aus? Spielt er in der kommenden Saison bei Ihnen oder müssen Sie ihn ziehen lassen?
Also ich bin ganz ehrlich, ich glaube, Johnny und Nadim, beide, die häufig thematisiert werden, die haben wirklich diese Saison erstmal zu Ende spielen wollen. Das hat man ihnen, glaube ich, angemerkt. Es gab keine Gedankengänge und Verhandlungen in den vergangenen Wochen, sonst wären solche Leistungen und sowas Emotionales wie in den letzten Tagen, glaube ich, auch nicht möglich gewesen. Sie werden sich jetzt sicher mal reflektieren nach der Saison, mit den Beratern besprechen, was da im Raum stehen könnte. Wir wissen aber auch auf der anderen Seite, dass es sehr, sehr gute Argumente für Mainz 05 gibt, dass das ein Verein ist, der, glaube ich, zu beiden Spielern extrem passt von der Art und Weise, der bei beiden dafür gesorgt hat, dass sie sich auch so entwickeln konnten, dass es ein Miteinander in der Mannschaft gibt, was sie beide extrem schätzen. Und das ist das, was wir mit in den Kampf werfen können. Und die Spieler werden uns sicher signalisieren in den nächsten Tagen und Wochen, was sie für Gedankengänge haben. Und dann kann man darüber sprechen. Und wir werden aber guten Mutes sein jetzt und auch in den kommenden Wochen, dass wir so gut wie alle Spieler aus der aktuellen Truppe halten können.
Das sind Worte, die Mainzer Fans wirklich glücklich machen und zuversichtlich stimmen. Vielleicht gelingt es Ihnen. Wir wünschen Ihnen alles Gute dabei und auch viel Erfolg beim Abschneiden in der Conference League in den Playoffs. Schöne Grüße nach Mainz und danke, dass Sie bei uns waren. Nico Bungert.
Dankeschön.
Und natürlich ist Felix Brüch nicht ohne Grund bei uns. Er hatte gestern sein letztes Spiel als Bundesliga-Schiedsrichter, ist der Bundesliga-Rekordschiedsrichter und wir werden natürlich gleich noch auf dich schauen und auf deine Karriere und ein paar Bilder Revue passieren lassen. Vorher müssen wir eine kleine Unterbrechung einlegen und Sie, liebe Zuschauer, können jetzt nochmal 50.000 Euro Knallergehalt gewinnen, präsentiert von König Solutions, Ihr Ansprechpartner für SAP-Transformationsprojekte.
Und somit ist wieder Zeit für unseren Geldkoffer, der hier so spektakulär hereingebracht wird. Dankeschön. Also die Nummer 01379 700 700 oder eine SMS mit Kennwort Knaller an die 40400 und dann gibt es diesen Geldkoffer mit Knallergehalt. Viel Erfolg.
Zurück in Hilton Munich Airport beim Stahlwerk Doppelpass. Begleitet von Hajo von Hadeln und Band mit unserer allseits beliebten Rubrik. Fragen wir mal den Schiri oder heute besser gesagt den Ex-Schiri.
Da fragen wir doch mal den Schiri. Wird präsentiert von Das Örtliche. Ohne Schiris fehlt uns was.
Und an der Stelle darf ich ran. Ich habe nur auf Jochens Überleitung gewartet, aber nein, ich darf gerne über Felix Brüch sprechen, der natürlich sich in all den Jahren in diverse Geschichtsbücher eingetragen hat und der übrigens auch die schnellste rote Karte in der Bundesliga-Geschichte vergeben hat. Das war 2010 und da hat der Kölner Kapitän Youssef Muhammad schon nach 87 Sekunden das Feld wieder verlassen dürfen. Hier sehen wir sein Foul. Das Ganze im August 2010 gegen Kaiserslautern. Zack, rote Karte nach 1,5 Minuten. Danke, tschüss, das war's schon. Aber es war tatsächlich nicht die schnellste rote Karte weltweit. Es gab mal eine in der Copa Sudamericana. Da ist der peruanische Nationalspieler Luis Advincula nach 9 Sekunden mit Rot vom Platz gestellt worden. Und was ich auch eine schöne Geschichte finde, ist ein walisischer Amateurfußballer mit dem schönen Namen Lee Todd. Der hat den Weltrekord aufgestellt. Der wurde nämlich tatsächlich nach 2 Sekunden wieder des Platzes verwiesen, weil er sich beim Anpfiff über den Pfiff beschwert hat und gesagt hat, fuck me, that was loud, zack, rote Karte, vorbei.
Berechtigt, rote Karte.
Felix, gab es sowas bei dir in deiner Karriere, dass du mal irgendwie so lachen, so schmunzeln musstest aufgrund irgendeiner Aussage eines Spielers neben dir?
Ja, gab es schon, irgendwie jetzt nicht so in der Form, aber mir hat mal ein Spieler von Frankfurt gesagt, im Pokal gegen Schalke, haben 6-0 haben sie geführt und ich habe dann nachspielen lassen wollen und dann hat er mir gesagt, sie werden es nicht mehr aufholen. Kannst abpfeifen. Da musste ich auch lachen, hab dann abgepfiffen, ja.
Wer war das?
Hugel war das, der war damals in Frankfurt, der Schweizer, also auf Schweizerdeutsch gesagt und dann war es doppelt lustig und dann musste ich, habe ich abgepfiffen, ja.
Du hast gestern deinen finalen Abpfiff erlebt, jetzt hast du eine Nacht drüber schlafen können, waren natürlich ganz, ganz viele Gefühle, die da jetzt mit dabei sind. Wie ist es jetzt, dieses Gefühl? Ist es so eine Erleichterung, so ein Haken dran, ich habe es hinter mir, oder ist es schon so, dass du sagst, boah, das muss ich jetzt erst noch ein paar Tage oder Wochen verarbeiten?
Ja klar muss ich das verarbeiten. Das gestern, das war eine Reizüberflutung, also es war ein wunderschöner Tag. Ich hätte mir das nicht erträumen lassen, dass ich als Schiedsrichter so verabschiedet werde. Das war wirklich unglaublich von beiden Vereinen auch, ja, Augsburg und Union. Die Verbände waren da, DFB und BFV und meine ganze Familie, meine ganzen Freunde sind nach Augsburg gefahren. Das war wirklich, es war unglaublich, dieses Finish. Ich habe mir das immer so erhofft, dass es am Ende, dass ich auf dem Platz stehe, ja, als Aktiver, und ich habe das dann auch geschafft. Und deswegen war der Tag unglaublich und ich bin jetzt dann auch froh, dass es vorbei ist, ja, muss ich ehrlicherweise sagen.
Warum?
Ja, ich werde jetzt dann in 50 und ich müsste jetzt dann wirklich in der Sommerpause, müsste ich knallhart trainieren, ja, auch in den Schmerz rein, in die Regenerationszeiten werden einfach anders, wenn man älter wird, und ich müsste jetzt wirklich Vollgas geben und ich möchte mich nicht mehr so quälen. Es war eine tolle Zeit. Ich blicke da wirklich in großer Dankbarkeit und auch großen, auch Stolz zurück. Ja, ich habe da wirklich was erreicht auch. Aber jetzt nochmal ein Jahr rausquetschen, das wäre mir jetzt einfach zu anstrengend. Deswegen bin ich froh, dass es so geendet ist. Ich habe, glaube ich, einen guten Zeitpunkt erwischt und kann mich jetzt erhoben Hauptes da aus der Bundesliga verabschieden. Und das war immer mein Wunsch.
Zum richtigen Zeitpunkt abzutreten schafft nicht jeder. Was war er für ein Typ Schiedsrichter auf dem Platz? Mochtest du ihn? Kannst ruhig ehrlich sein.
Du meinst jetzt, wo er aufhört, kann ich ehrlich sein? Nee, wir haben eigentlich immer einen sehr, sehr guten Draht gehabt. Wir kennen uns auch schon, also 20 Jahre. Wir haben viele Sachen schon gemeinsam erlebt. Wir haben uns auch privat an der einen oder anderen Stelle mal getroffen. Auch deine Knieverletzung, die du hattest, wo du wieder mit einem starken Comeback auch zurückgekommen bist. Man versucht sich dann auch gegenseitig mal zu helfen, bleibt in Kontakt. Und da muss ich sagen, sehr, sehr angenehm. Auch eine natürliche Autorität auf dem Platz gewesen, was ich sehr geschätzt habe. Das ist im Schiedsrichterwesen, glaube ich, etwas, wo man gerade an den erfahrenen Jungs auch noch sieht, wie lange sie auf dem Platz waren. Und daher, ich hoffe, dass du erhalten bleibst im Fußball. Auch wenn ich den Gedanken dahinter jetzt aufzuhören, den kann ich nachvollziehen, weil irgendwann ist es auch mal gut. Der Druck ist extrem groß. Und daher wäre trotzdem schön, wenn du weitermachst, in welcher Form auch immer.
Danke. Ich schließe gleich an. Wie machst du denn weiter? In welcher Form denkst du weiter zu machen? Irgendwie irgendwo im Schiedsrichterwesen wird man dich ja wiederfinden, nehme
ich. Ja, ich denke auch. Das ist auch ein bisschen meine Aufgabe. Ich bin ja auch so groß geworden, dass mir die Altforderungen was beigebracht haben. Und das möchte ich genauso machen. Ich möchte meinen Erfahrungsschatz und mein Wissen weitergeben. In welcher Form auch immer, das werden wir es dann sehen. Die letzten 10 Tage war der Wahnsinn, was da passiert ist, ja, vor diesem Spiel. Und ich hatte einfach jetzt noch keine wirkliche Zeit, mich um meine Zukunft zu kümmern. Das werde ich jetzt machen in der Sommerpause. Ich werde mal ein bisschen durchschnaufen und dann werde ich mir da was überlegen. Aber das ist schön, was du sagst, Sebastian. Ich glaube auch, dass ich, freut mich, dass du es sagst. Und ich werde auch im Fußball weiterbleiben. Das, glaube ich, kann ich schon sagen, ja.
Stefan, was zeichnet einen guten Schiedsrichter aus?
Ja, dass er im Endeffekt authentisch ist auf dem Platz, nicht von oben herab. Wir haben ja vorhin auch drüber gesprochen. Ich glaube, er hat immer dieses Gefühl auch gehabt, sich ein bisschen rein zu versetzen in die Spieler. Und er war in der Kommunikation sehr, sehr stark. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig bei der Spielleitung, dass man eben nicht nur pfeift und die Karten zückt, sondern dass man auch. Und wenn das nur ein kurzer und kleiner Austausch ist mit den Spielern, ich glaube, das ist entscheidend. Das hat er wirklich perfekt beherrscht und deswegen ist er auch so hoch angesehen und deswegen sitzt er heute auch hier.
Danke.
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig für die Spieler auch, dass du eben nicht einen Schiedsrichter hast, der nur pfeift, ohne etwas zu sagen, sondern dass er vielleicht auch Dinge mal ganz kurz erklärt oder wie gesagt, dass man kurz in den Austausch geht. Ich glaube, das kommt immer sehr, sehr gut an und das hat er wirklich beherrscht.
Ich habe mal gelesen, dass du gesagt haben sollst, man braucht feurige Augen, habe ich irgendwo mal gelesen. Das kenne ich eigentlich nur aus dem Erotikfilm, aber was heißt denn als Schiedsrichter, ich brauche feurige Augen? Hast du gesagt, ne?
Ja, das habe ich auch gehabt in den großen Spielen in der Champions League. Ja. Das brauchst du auch, wenn ich so an die Duelle denkst zwischen Effenberg und Roy Keane. Da kommst du nicht mit, wir hätten es mal gerne und machen wir mal langsam. Und da musst du schon ein bisschen Gas geben als Schiri auch. Und die Generation nach den beiden waren dann die Spanier von Atletico Madrid oder Real oder auch Juventus Turin. Und da musst du dann auch dazwischen funken als Schiri, sonst klappt das nicht. Und das Reinversetzen in die Spieler heißt ja auch, dass du deren Emotionen erkennst und auch deren Aggressionspotenzial, ja, das ist ja auch, das musst du irgendwie auch rausnehmen und das habe ich, glaube ich, wirklich ganz gut verstanden. Ich habe das Spiel verstanden, ich wusste, wann es dann sich hochschaukelt und da musst du die Pflöcke reinhauen als Schiri, sonst
entwertetes Spiel. Ja. Aber jetzt am Ende ging es recht locker. Ich habe gestern Abend oder gestern auch keine Karten gebraucht. Ich habe jetzt vor 2 Wochen in Dortmund, glaube ich, nur eine Karte gebraucht. Am Ende wussten die Spieler, wie sie mich nehmen. Und wir kannten uns dann alle auch. Und dann ist es entspannter gelaufen. Aber als junger Schiri musst du Gas geben, sonst klappt es nicht.
Ich kenne nur die aus der Kreisliga.
Und? Sehr gut dann
wahrscheinlich. Na, da gibt es ja auch gute Schiedsrichter, aber es gibt auch welche, wo du denkst, er hat jetzt nur gegen mich gepfiffen, weil er gestern zu Hause die Spülmaschine ein- und ausräumen musste. Aber es gibt es auch. Aber grundsätzlich ist es dasselbe. Also am Ende findest du, glaube ich, immer einen Schiedsrichter gut. Also es ist immer einer, der am Ende trotzdem konsequent ist, der eine klare Linie hat und der auch trotzdem, finde ich, mal bereit ist, mit dir mal 2 Worte zu wechseln. Ich finde immer, wenn einer, der so gar nicht mit sich sprechen, das finde ich auch immer komisch. Also ich glaube, Kommunikation finde ich schon beim Schiedsrichter auch wichtig.
Das ist auch das, was Stefan gesagt hat, also nicht von oben herab, ne, hast du gesagt. Das war deine Formulierung. Es gibt ein Zitat, das ist jetzt nicht das Aktuellste, aber das hast du auch mal gesagt, Felix. Ich hatte stets gerne den Ruf, allglatt und arrogant zu sein. Dann ein entscheidender Satz, obwohl ich es als Mensch nicht bin. Warum wolltest du gerne als Schiedsrichter so wahrgenommen werden?
Ja, das ist so ein bisschen Fassade, die ich mir aufgebaut habe und das braucht man auch in großen Spielen, ja, dass die Spieler auch gewissen Respekt haben, den nicht zu nahe kommen. Weil wenn die erstmal da sind, dann ist es ganz schwer, die auch wieder wegzubringen. Also gerade jetzt redet es von Champions League-Spielen, so Viertelfinale, Halbfinale. Da brauchst du so eine gewisse Schutzschicht um dich herum und die habe ich mir eben aufgebaut. Und die hat mir auch im Ausland viel geholfen. Südamerika haben wir gerade angesprochen, nach 9 Minuten oder Sekunden diese rote Karte. Ja, wenn du solche Spiele pfeifst bei der WM Uruguay und Brasilien, Argentinien, dann, wenn die alle mal kommen, dann ist es zu spät. Und das habe ich mir so ein bisschen erarbeitet und das wurde mir dann nochmal so ein bisschen hinterhergerufen. Aber ich glaube, die alle, die mich kennen und privat, die wissen, dass ich anders bin. Aber als Schiri hast du eine Funktion, hast du eine Uniform an und der musste eben auch entsprechend dann gerecht werden.
Und bei dir war es immer der Doktortitel. Also ich kenne dich, wenn ich das aussprechen muss, sage ich mal Dr. Felix Brich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der war immer auch mit dabei, oder?
Ja, der war dabei. Ich glaube, das war jetzt kein so großes Thema. Für die Fußballer, denen war das egal, ja, wie der mit dann auch irgendwann war der Felix. Ja, da haben wir uns ja halt doch ganz normal
gesehen. Man durfte du sagen,
das aber ist schön. Für euch Journalisten war das ganz gut. Dr. Felix Brüch, so ein bisschen Distanz, fand ich dann schon nett. Vielen Dank. Ja.
um das einzuordnen, du hast deinen Doktor in Jura.
Jura, genau.
Jura gemacht, bist genau. Kein Mediziner. Du hattest auch Spiele, die du natürlich jetzt im Nachhinein betrachtet, wahrscheinlich sagst, ja, das waren auch Teile meiner Karriere, die dich aber eine Zeit lang umgetrieben haben. Wir kennen alle dieses Phantomtor von Stefan Kießling. Wir haben die Szene vorbereitet. Wenn man da ganz genau hinschaut, du stehst da in deinem schwarzen Trikot, du siehst es auch und du drehst dich weg. Du entscheidest ja nicht auf Tor. Deine erste Wahrnehmung, Felix, korrigiere mich, wenn ich es falsch sehe, aber deine erste Wahrnehmung war ja richtig. Aufgrund des Jubels und dem, was danach passiert ist, musstest du dann an deiner eigenen Wahrnehmung zweifeln und hast dann Stefan Kießling gefragt, später gleich zu sehen. Wie war dieser Moment für dich? Wie war das? Wie ist das abgelaufen?
Ja, du hast es genau richtig beschrieben. Also ich sehe, dass der Ball eigentlich am Tor vorbeigeht und drehe mich auch weg und gebe eigentlich Abstoß. Du hast es genau richtig beschrieben und dann liegt der Ball im Tor. Und wenn der Ball im Tor liegt, dann muss er da reinkommen sein. Ich meine, ich konnte ja nicht daran denken, dass da eine Masche, also wirklich eine Masche war defekt. Man sieht es hier da hinten. Daran denkst du nicht. Ja, ich dachte, ich habe einen Knick in der Optik und der ist dann ins Tor gerutscht, der Ball. Und die Reaktionen, also von der Hoffenheimer, ich gucke dann schon noch immer auf die Reaktionen der Spieler. Castells hat auch nicht reagiert und ich habe ihn dann später mal gefragt. Er hat es noch nicht gesehen. Die Verteidiger haben nicht reagiert. Leverkusener, weiß ich nicht, jetzt ist auch egal.
Hier ist es.
Wir haben dann gesprochen, aber ich dachte, ich habe einen Knick in der Optik. Ja, und dann gebe ich das Tor.
Aber was hat Stefan Kießling, der ja erst die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat, weil er vorbei
ist? Er hat zu mir gesagt, ich dachte, der Ball geht vorbei, aber er liegt doch im Tor. Und dann habe ich gesagt, ja, für mich war es genau das Gleiche. Ja. Also ich unterschreibe gar keine böse Absicht. Ja, das ist so gelaufen und ja, mei, das passiert eben, das gehört zu einer Karriere dazu, 20 Jahre, 21 Jahre, da hast du die Höhen und Tiefen. Aber im Endeffekt entscheidet sich ja in die Langlebigkeit eines Sportlers, wie du aus den Tiefen wieder rauskommst. Ja, die Höhen sind immer, das ist immer schön, aber ich hatte auch noch ein paar andere auch und da musste immer wieder raus und da habe ich dann gekämpft und das war dann schon ein Kampf, ja, die Nacht. Danach die Heimfahrt, das nächste Spiel in der Champions League in Mailand gegen Barcelona. Da habe ich also die Nacht davor, das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie es mir da ging. Und dann auch der Moment, wie ich auf den Platz gehe, wieder mein Gesicht zeige. Alle warten auf den nächsten Fehler. Ja, das ist halt so in diesem Fußballbusiness. Also da musste ich schon unglaublich viel durchziehen. Aber ich habe es geschafft und habe den Sprung gemacht oder den nächsten Schritt und habe mich dann auch wieder weiterentwickelt.
Ist das einer der Gründe, warum du vor kurzem gesagt hast, ich möchte ohne VAR nicht mehr pfeifen?
exakt. Die Spiele werden immer komplizierter. Die Mannschaften machen sich immer mehr Gedanken, wie sie auch einfach taktische Raffinessen ins Spiel reinbringen. Und wir haben jetzt gerade mein Bild gesehen mit dem Champions League-Pokal. Das war dann 2017, das Finale habe ich gepfiffen. Und damals bin ich auf den Platz gegangen ohne VAR. Das heißt, in dem Wissen, dass so ein Abseits das Spiel entscheiden kann. Ja. Mhm. Und dieses Risiko, das möchte ich nie wieder eingehen. Das ist für einen Mensch eigentlich fast gar nicht auszuhalten. Und das ist schon gut so, dass es den VAR gibt. Und ich finde auch, dass wir dieses Jahr eine ganz gute Linie gefunden haben mit dem VAR. Wir haben es versucht, das hat der Knut Kircher auch so propagiert, unser neuer Chef, nur noch eingreifen, wenn es wirklich klar und offensichtlich falsch ist. Und ich glaube, mit dieser Eingriffsschwelle fahren wir jetzt ganz gut. Aber wir brauchen sie, weil es gibt eben Momente, ja, da bist du als Schiri mit deinen menschlichen Augen oder mit dem Ganzen, was passiert, ja, im Strafraum überfordert. Und dann ist es schon mal ganz gut, wenn du dann noch die zweite Chance bekommst.
Du hattest in deinem Rekordspiel, in dem Spiel, in dem du gleichgezogen bist, zum Rekordschiedsrichter, Frankfurt-Stuttgart war das, einen Kreuzbandriss. Ist noch gar nicht so lange her und musstest sich dann zurückkämpfen. Wie war diese Phase der Verletzung, da sehen wir sie, wie sie passiert ist, und dann diese Reha, dieses monatelange zähe Ding mit dem Willen zurückzukommen. Hast du da mal drüber nachgedacht? Ja, ich schmeiß hin, wird nichts mehr?
Boah, ja, es tut immer noch weh hinzugucken. Natürlich. 2 Tage habe ich gekämpft, aber ich habe unglaublich viel Zuspruch bekommen aus der Bundesliga. Sebastian hat es gerade gesagt, hat mir auch gleich eine SMS geschrieben, hätte sofort auf sein ganzes Netzwerk zurückgreifen können von Dortmund. Es waren, glaube ich, noch ein paar andere, die mir das angeboten haben. Ich habe dann den Arzt vom VfB Stuttgart gewählt, der im Spiel dabei war, der auch dann die erste Diagnose gestellt hat und hatte dann mit meiner Operation gleich Glück. Und dann, ich wollte so nicht aufhören. Ich habe es gerade schon gesagt, nach dieser Zeit wollte ich auf dem Platz aufhören, so wie gestern. Diese Reha, die war wirklich brutal. Aber es hat sich gelohnt. Ja, ich habe es gestern geschafft. Ich bin gestern aus der Bundesliga abgetreten. Aber weil ich weiß, dass diese Reha mit 8, 49 Jahren wirklich unglaublich anstrengend war, habe ich jetzt einfach keine Lust mehr, nochmal in diese Phase zu gehen. Ich müsste jetzt in der Sommerpause genauso hart trainieren wie jetzt in der Reha oder vielleicht noch härter. Und ich habe es einmal durchgezogen, das hat sich gelohnt, aber jetzt ist gut.
Wir sagen danke für eine tolle Karriere, Felix Brüch. Als Abschluss unserer Rubrik, da fragen wir mal den Schiedsrichter.
Da fragen wir doch mal den Schiri. Wurde präsentiert von Das Örtliche. Ohne Ö fehlt dir was.
Und wir kommen langsam Richtung Ende dieser Sendung. Wir wollten eigentlich noch ausführlich über die Bayern sprechen und zum Marienplatz schalten, aber wir wollen ein Thema bei den Bayern zumindest noch ansprechen. Leroy Sané drückt natürlich ganz, ganz viele Bayern-Fans, hat offenbar den Vertrag oder das Angebot nicht unterschrieben, dann den Berater gewechselt und wir alle fragen uns, was los ist. Wer hat Antworten in einem solchen Fall? Uli Hoeneß.
Hat er schon Nein gesagt?
Es sieht so aus, es scheint noch nicht endgültig vom Tisch
warum,
zu sein.
Warum macht ihr immer so Spekulationen? Er hat uns nicht mitgeteilt, dass er weggeht. Also ihr müsst alle miteinander lernen, dass Entscheidungen erst diskutiert werden, wenn sie getroffen sind. Uns hat niemand gesagt, dass er weggeht. Und wenn er weggeht, dann wollen wir dazu was sagen.
Aktuell ist er also noch Spieler des FC Bayern München. Stefan, wie schätzt du die Situation ein? Muss Bayern mehr tun, um Sané zu halten?
Nein, werden sie ja nicht machen. Also Fakt ist, der Vertrag oder das Angebot liegt vor. Es wird nicht nachgebessert. Klare Aussage auch vom Präsidenten. Das wird nicht nachgebessert und jetzt liegt das bei Sané, sich zu entscheiden. Bisschen komisch ist natürlich, weil das Angebot nicht erst seit gestern auf dem Tisch liegt, sondern schon ein bisschen länger, dass da eben das nicht klar kommuniziert wird. Das hat so ein Geschmäckle, sag ich jetzt mal. Aber Uli ist halt Uli, so wie Uli ist. Und ihr müsst alle lernen im Journalismus. Ja. Nein, ich würde mich natürlich freuen, sportlich gesehen, wenn er den Vertrag verlängert. Da gehen die Meinungen auch auseinander, aber ich glaube schon, dass er eine Entwicklung gemacht hat. Aber durch die Situation jetzt ist das ein bisschen verschärft. Und ich bin auch gleich gespannt. Ich glaube, um 12:45 sind sie auf dem Marienplatz oder um 13:30 feiern die Meisterschaft.
Kommen so langsam an.
Genau. Das ist jetzt nicht gut für seine eigene Außendarstellung, das muss man sagen.
Wir werden das ausführlich aufarbeiten, spätestens kommende Woche oder auch auf sport1.de. Ruth hat unsere Runde bereichert. Mit folgendem Beitrag?
Ja, du weißt, am Ende ist immer der Hinweis auch noch, dass der Doppelpass on Tour geht. Denn wir merken, wir haben noch so viele Themen.
Morgen.
Morgen, bist du dabei?
Ich bin dabei.
Großartig, das ist die beste
Mit Mario beste und Hinweis Thomas. Ist.
Wunderbar, Dopa und Tour, also Tickets sichern unbedingt. Und ich habe die Spenden dabei. Danke an alle, die wieder Geld ins Straßenschwein gespendet haben. Also, wir haben Bestattungen Eggers aus Hamburg, Poppenbüttel, die Familie Eaton, Eberbach, Abteilung Projektierung, RBS Djangos, Holzhacker aus Düsseldorf, Kim und Patrick, Schacht GmbH in Hattingen, Legenden Tim Beckendorf, Detlef Melzer GmbH, Vito hat gespendet, er will Jadon Sancho zurück zum BVB, sagt er. Toni und Elisa Jahn aus Lübbenau-Spreewald, Ralf und Simone aus Witten, Dirk, Grüße gehen raus an meine Nachbarn, ich bin im Fernsehen, ihr nicht. Tobi, Jupp, Daniel, Ömer, Pengler und Jojo grüßen ihren Freund Wippo. Vielen Dank an alle, die sich beteiligt haben.
Vielen Dank an alle Spenden, an alle Zuschauer hier drin, an unsere Gäste. Danke Ruth, danke Christina, Felix Brich, Stefan Effenberg, Sebastian Kehl und Herr Knopp. Schön, dass ihr alle bei uns wart. Darf ich noch ans Herz legen, kommende Woche die Icon League live auf Sport 1 im Free TV. Sie können Karten gewinnen, 3x2 Tickets. Wie Sie das machen können, erfahren Sie auf Instagram. Und morgen Abend, Hinweis von uns, startet die große Darts Party ab 20.15 Uhr auf Sport 1. Wir freuen uns, wünschen Ihnen eine schöne Sommerpause. Und ja, jetzt geht es erstmal weiter mit ganz, ganz, ganz viel Fußball. Nächste Woche nochmal abgeschlossen, diese Saison.